Ein kurzer Hinweis an all diejenigen unter euch, die gerade vor dem Kauf der ersten Wohnung oder der ersten Immobilie stehen. Wir haben gerade unser Buch komplett überarbeitet, auf den aktuellen Stand von 2024 gebracht, auf die aktuelle Marktsituation umgearbeitet. Es war also seit 7 Jahren nicht mehr so aktuell wie heute und ist damals wie heute die perfekte Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Kauf der ersten Immobilie. Günstiger und effizienter kann man tatsächlich nicht starten mit dem Kauf der ersten Immobilie. Und wir möchten dich einladen, jetzt direkt diese neue Version zu lesen, die neue Ausgabe zu lesen. Du würdest uns damit auch tatsächlich einen Gefallen tun, vielleicht ein bisschen was zurückgeben für die Arbeit, die in diesen Podcast fließt, weil wir uns vorgenommen haben, wir wollen zumindest versuchen, ob wir es schaffen, dieses Buch in die Spiegel-Bestsellerliste zu bringen, um damit einfach noch mehr Menschen auf das Thema aufmerksam zu machen. Und da zählt jetzt jeder Verkauf, insbesondere zählt, dass diese Verkäufe genau jetzt stattfinden. Du findest das Buch auf Amazon, es heißt Immocation, die Do-It-Yourself-Rente, oder unter immocation.de/Buch, dort findest du den Link. Wir freuen uns über jeden von euch, der das Buch als Einstieg nutzt und oder uns einfach Danke sagen möchte für den Podcast und die Inhalte, die wir produzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Wenn man ein Mehrfamilienhaus kauft, würden wir immer empfehlen, von unten nach oben durchzugehen. Das heißt Keller, Hauselektrik, Heizung, Treppenhaus, Fenster, Dachstuhl, Dachgeschoss, Außenhaut, Fassaden, Außenbereiche. Und das wirklich untereinander zu schreiben, alle Wohnungen untereinander zu schreiben und dann sozusagen so eine Planung zu machen für die nächsten Jahre. Das machen wir ja auch intern immer, ne? Für die nächsten 10 Jahre zu überlegen, wann wird welche Maßnahme fällig, wie will ich sie finanzieren und dann strategisch sinnvoll eine Entscheidung zu treffen. Weil nicht jeder hat ja einen endlosen EK-Puffer, Eigenkapitalpuffer, ne? Das heißt, manchmal macht es Sinn, wenn man sieht, Maßnahmen werden in 3 bis 5 Jahren fällig, die vorzuziehen, um sie mitzufinanzieren. Und zu sagen, dass ich bis dahin nicht ausreichend viel Rücklagen bilden kann, in 4 Jahren, wenn ich das Dach neu machen muss. Das heißt, ich mache es jetzt strategisch, finanziere das bei der Bank mit, zum großen Teil.
Ja, sehr gut.
Das würde ich immer empfehlen, alle Gewerke durchzugehen einzeln und strategisch zu planen und Entscheidungen zu treffen.
Findet die Bank auch gut, ne? Also so kann ich sehr eigenkapitalschonend vorgehen und habe der Bank noch gezeigt, dass ich eigentlich professionell unterwegs bin.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Der Bodo, der Martin, der Stefan und ich, wir haben zusammen in den letzten Jahren 19 Mehrfamilienhäuser und einige Einzelwohnungen noch zusätzlich gekauft, in Summe eben 178 Einheiten. Wir wollen euch ja immer mitnehmen auf unsere Immobilienreise und deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute mal ein bisschen einfach plaudern können, einen Talk machen können, ich ihn machen kann mit genau den beiden, die eigentlich den Großteil unserer Immobilienprojekte dann auch wirklich operativ umsetzen und das mit einer sehr beeindruckenden Geschwindigkeit, wie wir gleich sehen werden. Aber es läuft logischerweise nicht immer alles so, wie wir es uns vorstellen. Es ist eine ganze Menge Arbeit, so viele Immobilien dann auch wirklich zu entwickeln. Und deshalb reden wir jetzt einmal in der Runde. Hallo Bodo.
Hallo Marco.
Und hallo Martin.
Hallo Marco, schön, dass wir hier sein können.
Ja, also freue mich, ne? Es ist immer, also Stefan ist heute nicht dabei, der ist ja recht frisch Papa geworden, deshalb verpasst er den einen oder anderen Podcast, das sei ihm, glaube ich, gegönnt. Und Stefan und mir, wir reden ja relativ viel über unser Portfolio, auch in diesem Podcast. Wenn wir über unser Portfolio sprechen, dann meinen wir damit zum Großteil eben ja das Portfolio, das wir mit euch gemeinsam aufgebaut haben, auf einer unglaublich coolen und spannenden Reise, die bei weitem noch nicht zu Ende ist. Und wir haben die angefangen 2020, wir haben es gerade im Vorgespräch gehabt, April 2020 haben wir die erste Wohnung gekauft in Bernau. Witzigerweise die aktuell letzte, die wir gerade gekauft haben, haben wir auch wieder in Bernau gekauft. Ich weiß gar nicht, in einem ähnlichen Kurs?
In der gleichen Siedlung.
Ja, ähnlicher Kurs auch?
Ja, ein bisschen hochpreisiger, aber auch viel, viel besserer Zustand. Also sie ist quasi neuwertig saniert und möbliert gewesen.
Also ein bisschen höherer Preis im Vergleich zu 2020, ist auch interessant.
Naja, ne? Schon ein bisschen, ja, also ohne Makler, wenn man das noch mit berücksichtigt, der damals recht hohe Provisionen genommen hat, dann, ja.
Und wenn man die Möblierung rausrechnet, wahrscheinlich 10% höher, würde ich sagen, ungefähr.
Ja.
Okay, genau. Dazwischen drin ist viel passiert. Für die es nicht wissen, die regelmäßig im Podcast hören, kennen das. Wir nennen das ja so ein bisschen Projekt bedingungsloses Grundeinkommen. Also in der Strategie von Stefan und mir soll das ja der Bestand sein, der dauerhaften Cashflow, dauerhaftes passives Einkommen bringt. Und das wollen wir wirklich für uns vier ja aufbauen. Und zwar so, dass wir es auch rausziehen können. Und jetzt, also ihr habt noch andere Immobilienprojekte, die ihr macht, um kurzfristiger auch Geld zu verdienen. Wir haben auch noch solche. Aber hier geht es wirklich um einen gemeinsamen Bestandsaufbau, was schon sehr spannend ist. Also alleine mit einer anderen Person zusammen Immobilien dauerhaft zu halten und zum Beispiel ja auch wirklich sehr langfristig zu denken. Zinsen haben wir oft 20 Jahre festgeschrieben. Das ist ein bisschen wie so eine Ehe. Also wir haben schon geheiratet vor ein paar Jahren, wir vier. Ja. Finanziell gesehen würde ich sagen. Genau. Und ja, noch hat keiner die Scheidung eingereicht. Das ist, glaube ich, gut. Sondern wir haben echt Spaß zusammen. Und ja, wir machen ganz zum Schluss, ich will ein bisschen kurz sagen, wie wir es aufbauen, ganz zum Schluss machen wir quasi die Zahlen in Summe. Also wie viel hat das alles gekostet? Wie viel Miete bringt das? Was glauben wir? Was ist da heute an Cashflow da? Kann man davon vielleicht irgendwie schon leben so? Weil das ist ja immer das Ziel, auf das wir hinarbeiten. Aber wir haben uns vorher ein paar Themen rausgepickt. Wir werden über das größte Objekt, was wir eigentlich haben, werden wir jetzt etwas konkreter reden. Und dann so Themen wie, wie machen wir es mit der Verwaltung? Wir haben zusammen auch einige Immobilien in NRW, also in Brandenburg viele. Wir kommen gleich zu den NRW-Immobilien auch. Wie ist das so im Vergleich? Weil das ist schon eine erkennbar andere Art von Immobilien und Strategie. Wir wollen ein bisschen über Rent-to-Rent reden. Wir wollen wissen, warum immer alles teurer wird, wenn man saniert. Und natürlich auch über den Markt, Zinsausblick und so weiter. In diesem Sinne starten wir mit unserem größten Haus. Joachimsthal heißt der Ort. Genau, erzählt doch mal, also es hat 40 Einheiten, ne, glaube ich. Wie sind wir da dazu gekommen? Könnt ihr euch noch erinnern? Ich kann mich schon noch an die Gespräche erinnern. Wir waren ein bisschen skeptisch. Ihr wart auf jeden Fall bullisch.
Ja, gesunde Skepsis hatten wir auch, ne? Martin. Wir haben im Auto sehr lange darüber diskutiert.
Bodo, magst du die Einleitung machen, irgendwie bis zur Sanierung und dann kann ich ja übernehmen.
Mehr ins Detail gehen, genau. Nee, also die Skepsis war bei uns auch da, weil das ist ja nur zur Einordnung, das ist ein Ort, euphemistisch ausgedrückt, erweiterten Berliner Speckgürtel.
Aber also es ist der Satellit vom Satellit, finde ich.
Ja. Es ist so ein Fort von Eberswalde und selbst das ist euphemistisch. Aber es gibt eine Bahnanbindung an Eberswalde und von da aus direkt nach Berlin und es gibt vor allem, das ist fast direkt an der Autobahn, also ohne, dass man davon irgendwas mitkriegt, da vor Ort, das ist sehr ruhig, aber fast direkt mit der Autobahn angebunden an Berlin, sodass man bei beruhigter Verkehrslage in knapp über einer Stunde vom Berliner Zentrum da ist. Und das macht die Lage dann doch wieder ja attraktiv, auch aus Berliner Sicht, was wir jetzt 4 Jahre oder 3 Jahre vorwärts gespult auch merken bei den Neuvermietungen. Also sehr viele Mieter, die dort einziehen, sind tatsächlich Leute, die aus Berlin rausziehen oder in Berlin arbeiten oder zumindest einen Berlin-Bezug haben. Also es ist fast komplett durch die Bank, ist das das Mieterfeld.
Warum finden wir Eberswalde so gut?
Also ich würde mal sagen, A und O eines jeden Satellitenortes ist die Infrastruktur und die infrastrukturelle Anbindung an Berlin ist halt unglaublich gut. Also von Eberswalde ist man noch schneller in Berlin und das auch mit direkter Regionalbahnverbindung. Also ans nördliche Zentrum an Berlin kommt man in ja, knapp über einer halben Stunde Bahnverbindung, was das auch wirklich sehr attraktiv macht für die Leute, die entweder in Berlin Schwierigkeiten haben, eine Wohnung zu finden oder nicht die sehr hohen Preise, die in Berlin jetzt gerade abgerufen werden, zahlen wollen.
Plus die Stadt an sich.
Die Stadt, also, ja, genau. Kannst du ja sagen.
Und die Stadt an sich funktioniert ja auch in sich geschlossen. Ne? Das heißt, wir haben eine gute Anbindung an Berlin, die Nähe zu Berlin. Und die Stadt an sich funktioniert auch autonom. Das heißt, die haben eine Infrastruktur vor Ort. Die Leute müssen nicht rausfahren, können da auch einkaufen gehen, alles erledigen, Ärzte besuchen.
Es gibt eine Hochschule, eine kleine.
Eine Hochschule, genau. Auch Hebammen und Gesundheitsfachkräfte werden dort ausgebildet. Und was ich und wir auch wichtig finden, ist die Atmosphäre vor Ort. Ne? Das heißt, ihr erinnert euch vielleicht, Bodo und ich sind herumgetigert durch Brandenburg und haben verschiedene Orte uns angeschaut. Viel mehr als die Orte, wo wir jetzt investieren. Und in Eberswalde haben wir unter anderem eben auch so eine sehr gute Grundstimmung vor Ort entdeckt und gemerkt, dass Leute wirklich gerne wohnen, auch zurückziehen nach dem Studium, eben Berliner rausziehen, weil sie die Nähe zu Berlin schätzen, aber trotzdem die Ruhe haben und das in der Summe.
Ja, das stimmt, das kann ich bestätigen. Ne? Das hört sich vielleicht ein bisschen seltsam an aus Investorenmund, weil da ist man ja eher darauf getrimmt, Hardfacts zu fokussieren. Aber das ist tatsächlich die Erfahrung, die wir gemacht haben auf unseren ersten Reisen. Es gibt Städte im Berliner Speckgürtel, die, wenn man auf Google guckt, wirklich im gleichen Radius liegen. Ne? Also Google Maps ist alleine ist wichtig, aber reicht nicht. Und es gibt halt Städte, die haben so eine Wegstimmung und es gibt Städte, die haben so eine Bleibe oder sogar so eine Hinstimmung. Und Eberswalde ist auf jeden Fall hat zumindest Bleibe, aber auch mittlerweile auch eine Hinstimmung bekommen.
Ja. Also das kann man, glaube ich, nicht hoch genug bewerten, wie ihr am Anfang da, also ihr habt uns ja von Eberswalde und diesen Städten, die sind so eine Stunde Fahrzeit um Berlin, kann man sagen, oder auch Nauen und andere,
Zentrum,
die wir haben.
Ne? Das ist wichtig, vom Zentrum in Berlin, ja. Vom Stadtrand. Berlin ist ja sehr großflächig, also vom Stadtrand ist man noch viel, viel schneller, aber ja.
Das haben wir oft erzählt, diese Strategie geht sensationell auf, also wirklich brutal, wie diese Lagen unsere Mieterwartungen übertroffen haben. Was auch wichtig ist, weil wir auch teurer saniert haben, ne? Freuen wir uns natürlich, dass die Mieterwartung auch übertroffen wurde. Das kompensiert sich auch ganz gut. Aber genau, jetzt haben wir also den Satellit vom Satellit. Wer wohnt dann jetzt in Joachimsthal? Und auch noch in so einem Objekt, also 40 Einheiten, 3 Aufgänge, relativ großer Klotz, aber tatsächlich sehr schön gelegen. Ich war auch dort, ist wirklich schön da. Wer wohnt da?
Dann die Frage müsste man präzisieren, ne, Martin. Also die Frage würde ich aufspalten zwischen, wer hat da gewohnt und wer fängt da jetzt an zu wohnen. Wer hat da gewohnt, war, glaube ich, so meiner Beobachtung nach, Martin, ich glaube, du kennst die Vita ein bisschen besser, aber meiner Beobachtung nach ein recht homogenes Umfeld, tendenziell etwas sozial schwächer. Ein paar Bürgergeldempfänger waren da, überwiegend aber ältere Menschen. Also sehr viele, ne, ich glaube, wahrscheinlich die Hälfte waren schon auf Rente oder nah dran.
Ja.
Mhm. Ja, und die andere Hälfte auch, also ja, wie gesagt, eher ein bisschen einkommensschwächer strukturiert. Und das bricht aber jetzt auf. Also wie gesagt, bei den neuen Mietern beobachtet man das nicht. Also das sind eher Menschen mit einem stabiler Ausbildung und einem stabilen Beruf. Also viele auch, die Homeoffice machen, die vielleicht nur 2-3 Tage nach Berlin reinpendeln müssen.
Genau, aber auch Berufe eben wie Krankenschwester ist dabei und quasi so ein bisschen, ja, man merkt auf jeden Fall mit steigendem Standard des Hauses, dass die Mieter auch bereit sind, mehr zu bezahlen. Und wenn die Mieter bereit sind, mehr zu bezahlen, kommt auch ein entsprechend anderes Klientel rein. Und da befinden wir uns gerade so in dem Wandel. Genau.
Also bereit sind, mehr zu bezahlen. Ich weiß nicht, Marco, wollen wir das kurz quantifizieren? Weil das, also Joachimsthal hat einen gigantischen Sprung gemacht.
Ja, gerne. Also ich wollte gerade dasselbe tun. Kann es kurz machen, weil ich gucke auf unsere wunderschöne Folie, die wir haben. Da haben wir ja bunte Kästchen in Rot, Gelb, Grün für jede Einheit in der Mitte des Kästchens.
Aber ich weiß nicht, ob du es aktuell hast, ne? Weil die letzte Neuvermietung ging für 12,40 Euro weg.
Nee, ich hätte jetzt gesagt, ich sag mal ganz kurz, wir haben 40 Einheiten. Ich sehe hier von neu vermietet auf meiner Liste sind es 8, ungefähr 10. Die wir so für 8,50 Euro, 8,70 Euro neu vermietet haben. Wir haben noch einen Sondervermietungs, den lasse ich mal weg. Und jetzt sagst du gerade, die neueste Neuvermietung war?
Also das war die neueste. Ne? Ob das jetzt repräsentativ ist, bleibt abzuwarten. Aber die neueste war 12,40 Euro. Natürlich schon mit der Perspektive, dazu kann Martin jetzt gleich mehr sagen, aber mit der Perspektive des neuen Balkons. Ne? Also der ist zwar noch nicht fertig, das wurde noch nicht so besichtigt, aber das sehen die Leute ja, dass da wirklich eine moderne, neue, großflächige Balkonanlage entsteht. Mit der Perspektive drin, die 12,40 Euro auf die alte Fläche, also die Balkonfläche, die neue ist noch nicht mit reingerechnet in die 12,40 Euro, sondern auf die alte Fläche bezogen.
Das, genau. Jetzt, Martin, du kannst jetzt gleich, glaube ich, wirklich mal unser Sanierungsprojekt hier erzählen, was da alles, da ist eine Menge passiert. Ich will jetzt nur einmal den Zahlenbogen quasi noch ein bisschen rund machen. Man kann auch auf dem YouTube-Kanal bei Immocation ein Video sehen, das ich gemacht habe, wo ich einmal durch die Zahlen von Joachimsthal gehe. Aber quasi nur den Case nochmal klar zu machen, weil ich den schon spannend und speziell fand, auch schon im Ankauf. Wir haben für 1,5 Millionen gekauft und hatten eine Miete von 10.600 im Monat, was irgendwie 8,5% Mietrendite entspricht. Das ist nicht schlecht. Wir haben gesagt, wenn wir 8% plus Mietrendite in unserem Portfolio haben, auf die Größe kommen, die wir wollen, wo wir jetzt in Einheiten auf jeden Fall sind, dann können wir den Cashflow eigentlich schon rausziehen, den wir uns so ungefähr vorstellen. Jetzt war das Spezielle an dem Haus, man weiß aber, dass man eigentlich 1 Million reinstecken muss oder sogar noch mehr. Das heißt.
Ja, mit Nebenkosten sind wir, glaube ich, bei knapp unter 3 Millionen, ne, Martin? Du hast die Zahlen besser.
In Summe. Das ist der Gesamtinvest, ne?
Genau. Ja, Gesamtinvest. Genau. Wie gesagt, mit Kaufnebenkosten, die wir jetzt bei 1,5 noch nicht drin hatten.
Vermietet waren die Wohnungen alle zwischen 5 und 6 Euro. Wir haben jetzt ein paar Mal 8,50 in der Neuvermietung bekommen.
Der Durchschnitt war sogar 4,90. Also,
okay. Und jetzt haben wir eine Neuvermietung schon 8,50, 8,70 steht hier, haben wir einige Male bekommen. Und einmal sagst du jetzt 12 Euro, das würde den Case natürlich...
Ja, das ist die neueste Zahl, ne? Das ist Vermietung von vor einem Monat, genau.
Und das
ist die Zahl, kleine Überraschung, die wir für dich mitgebracht haben. Wir glauben, dass wirklich das einen massiven Effekt haben wird, also noch besser, als wir dachten mit den Balkonen. Also jetzt sieht man schon diesen Effekt, ne, mit dieser Vermietung.
Also unfassbar, ne? Wir können an der Stelle auch Bilder einblenden für die, die es auf YouTube sehen von dem Haus und Balkon und so weiter. Aber das wäre also wirklich, finde ich sensationell. Wenn die Balkone diesen Effekt haben, dass der Wohnraum so viel besser vermietet werden kann, ist natürlich super. Genau. Aber jetzt erzähl mal, Martin, es ist ja schon, also wann haben wir angefangen, was müssen wir an dem Objekt machen, wie weit sind wir gekommen und wieso nerven uns Vögel so sehr?
Ja, also ich will nicht zu sehr ausholen, aber wahrscheinlich könnte ich eine Stunde darüber erzählen, über die letzten zwei Jahre bei dem Objekt.
Über die Vögel.
Allein über die Vögel könnte ich eine Stunde erzählen. Aber es ist ja so, wir haben das Objekt gekauft mit 40 Balkonen dran. Und die Balkone, wussten wir, sind oder waren sanierungs- oder eben abrissbedürftig. Das heißt, wir standen vor der Entscheidung, haben ja auch Angebote eingeholt und überlegt, wollen wir eine Balkonsanierung machen, also eine Betonsanierung in dem Fall, oder ein Neubau mit einer deutlich hochwertigeren Balkonanlage mit mehr Fläche, wo wir auch die Dämmung entsprechend neu machen. Und wir haben uns dann nach dem Vergleich der Angebote und der Breite der Kosten dazu entschieden, dass wir die Balkone abreißen, die hintere Fassade, also die Dämmung der hinteren Fassade abreißen, neu dämmen, neue Balkone anbringen. So far, so good. Wir hatten dann ungefähr im September 2022 alle Angebote zusammen und haben Angebote verglichen. Das heißt, es ging da um, ne, von Baustellensicherung über Abriss der Balkone, der Dämmung bis hin zur neuen Dämmung und eben den neuen Balkon, wobei wir in dem Zuge auch gesagt haben, dass wir das Dachgeschoss und den Keller dämmen wollen. Weil im Keller hatten wir eine alte Dämmung, die war nicht ganz brandschutzkonform, wie uns der Sachverständige damals gesagt hat. Deswegen haben wir die auch rausgerissen, neu gedämmt und das Dach war gar nicht gedämmt. Deswegen haben wir auch die oberste Geschossdecke gleich mitgedämmt. So, dann haben wir gerne, Bodo.
Ich wollte nur für die Zuhörer einmal kurz einschieben, die grundsätzliche Empfehlung, dass es sich bei Häusern dieses Volumens unbedingt empfiehlt, wenn man jetzt nicht selbst Jahre Vorlauf hat, einen Bausachverständigen mitzunehmen, weil wir hätten das ja selbst nicht gesehen, ne? Diese Punkte, also auch die Baufälligkeit der Balkone, ja, man hat gesehen, die sehen nicht gut aus, aber dass sie wirklich, dass da was unmittelbar zu machen ist und die fehlende Brandschutzkonformität der Kellerdeckendämmung, das hätten wir Hand aufs Herz. Damals nach den zwei Jahren Erfahrung im Mehrfamilienhausinvestment hätten wir das nicht gesehen alleine. Also wirklich, das lohnt sich da, diese 800 bis 1000 Euro in die Hand zu nehmen und einen Spezialisten mitzunehmen.
Ich glaube, bei so einem Invest und so einer Größenordnung muss man das tun. Wir haben es ja auch mit der Bank gleich mitfinanziert, ne? Also wir haben an der Bank schon gesagt, wir müssen das machen und haben das gleich mit in die Finanzierung aufgenommen, dass wir an die Balkone ran müssen.
Ja, genau. Ja. Genau, nicht die Gesamtkosten, ne? Das hat die Bank da noch nicht gesehen, aber 200.000 haben wir zusätzlich noch mit gleich besprochen.
Genau, so und dann ging es weiter. Wir haben die Firmen beauftragt, wir haben natürlich einen Förderantrag gestellt auf die Förderung bei der BAFA der förderfähigen Maßnahmen, was übrigens jetzt im April kam der Zuwendungsbescheid, nachdem wir, ich glaube, im September 2022 eingereicht haben. Also hat das was knapp anderthalb Jahre gedauert, bis der Zuwendungsbescheid überhaupt kam, ne, für die Förderung. Haben dann die Angebote freigegeben. Wir arbeiten mit einem sehr guten und erfahrenen Architekten zusammen, der uns unterstützt auch bei der Ausführung und bei der Koordination der einzelnen Gewerke, weil es ja schon eine riesige Baustelle. Ja. Und dann kam eins zum anderen. Wir haben losgelegt. Wir waren gut im Zeitplan eigentlich, haben die Modernisierungsankündigung geschrieben an die Mieter, um entsprechend dann die Mieten umlegen zu können, in dem Fall durch einige Punkte, die zusammenkamen, leicht verspätet. Das heißt, die Mieter haben etwas verspätet erfahren, dass wir diese Maßnahmen durchführen werden, weswegen Bodo und ich auch nochmal vor Ort waren, um mit den Mietern zu reden, haben uns wirklich in eine leere Wohnung gesetzt und die Mieter eingeladen zum Face-to-Face-Gespräch. Ne, Bodo, und standen dann da vor, wie viele waren da?
Mietersprechstunde. Ja, nicht alle Mietparteien natürlich, aber gute 20 Personen waren da. Also.
Genau, also standen da vor 20 Personen, mussten Rede und Antwort stehen, ne, weil das ist auch eine andere Story, aber ihr könnt euch vorstellen, wie Mieter erstmal reagieren natürlich, wenn sie eine Mod-Ankündigung bekommen über Maßnahmen, ne, Fassade, Balkone werden abgerissen, neue werden angebaut.
Das war nicht alleine, die haben da natürlich auch alle anderen WWchen abgeladen bei uns natürlich bei der Gelegenheit.
Genau, waren viele Fragen.
Es noch vom Vormieter, Vorvermieter gab. Also.
Genau, viele Fragen, viele Antworten. Dann haben wir irgendwann losgelegt mit den Maßnahmen. Wir haben die Baustelleneinrichtung, die Baustellensicherung vorgenommen und die Abrissarbeiten begonnen und haben dann festgestellt, dass wir Vögel in der Fassade haben. Und dann war das sozusagen der Super-GAU, der passieren kann. Das hätte man ja wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle, das weiß ich jetzt heute aus diesem Projekt gelernt, prüfen sollen. Wobei ich eben da natürlich sehr vertraut habe auf den Architekten und die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie es gemacht haben. Aber es hat scheinbar niemand so geprüft, wie es gemacht werden sollte. Habe ich jetzt auch gelernt nach dem Projekt. Ich werde immer, da kann ich auch nur die Empfehlung geben, immer nach Vögeln prüfen. Wenn man die Fassade anfasst, überlegen, welche Vögel nisten und brüten in der Zeit, in der Region. Ne, genau zu gucken, ob es irgendwelche Löcher gibt, wo die Vögel nisten können. Bodo?
Nee, ich wollte nur sagen, auf die Idee muss man ja aber auch erstmal kommen, fairerweise, dass in der Fassade, also in der Wand, Vögel brüten können. Ich meine, zugegeben, das ist dort jetzt keine Steinfassade, ne? Das ist so, also in 90er Jahren gedämmte Dämmwolle mit so einer Hartkunststoffverkleidung drauf, klar, also jetzt nicht, wie gesagt, nicht das stabilste Material, nicht Stein auf Stein, aber trotzdem, also nur Martin, fairerweise, wir beide wären nicht auf die Idee gekommen, da jetzt eine Vögel-DD zu machen.
Und zu prüfen. Nee, aber sollte man, ne, fairerweise, also jetzt habe ich wirklich gelernt, also man muss das machen.
Das ist jetzt das Learning daraus, ja, genau.
Genau, man muss eine Vogel-DD machen, denn wenn man das nicht macht, passiert Folgendes, was bei uns passiert ist. Wir hatten plötzlich den Naturschutzbund vor Ort, mussten einen Ornithologen beauftragen, das heißt einen Vogelfachexperten, der übrigens nicht leicht zu finden ist, weil es gibt recht wenige, die das zumindest in Brandenburg machen. Und die das tun, sind sehr ausgelastet und sehr exklusiv.
Das heißt, auch sehr speziell auch vom Typ, vom Habitus her.
Genau, wenn jemand in Brandenburg oder Berlin so etwas hat, gerne an mich wenden. Ich kann euch gute Kontakte herstellen mittlerweile. Es war aber schwer, dahin zu kommen. Genau, und der musste ein Gutachten erstellen. Das heißt, er hat genau beobachtet, wie viele Vögel rein und rausfliegen, hat dann festgestellt, dass wir verschiedene Vogelarten haben. Natürlich auch Fledermäuse dazu, die das Ganze nochmal erschwert haben, sodass es dann genau ziemlich schnell klar war, dass wir einen Baustellenstopp haben und warten müssen, bis die Vögel fertig gebrütet haben. Die Fassade war Teil, der Abriss wurde angefangen, die stand teilweise offen und wir mussten die Baustelle sichern und hatten Baustellenstopp. Und mussten warten, bis die Vögel fertig gebrütet haben, bis wir weiter abreißen konnten. Und das hat durch die Mehrkosten des Ornithologens, durch die Mehrkosten des Baustellenstopps, und natürlich mussten die Firmen auch ihre Kapazitäten anders planen, ungefähr Mehrkosten von 25.000, habe ich eben nachgeschaut, verursacht, die wir durch die Vögel in der Fassade jetzt hatten. Und natürlich eine Verzögerung in den Bauarbeiten. Weil jetzt, long story short, Ende Mai kommen jetzt, also werden die Balkone fertig. Ihr habt, Marco, Stefan, Bodo, das Foto gesehen in der Gruppe intern. Jetzt Ende Mai werden die Balkone fertiggestellt. Durch den Baustellenstopp massiv verzögert.
Also schon eine signifikante Summe, aber auf einer zugegeben auch sehr großflächigen Fassade. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Also es ist wahrscheinlich in Prozent ausgedrückt auf die Fassadensanierung um die 10% mehr Kosten, ne? Wahrscheinlich.
Ja, genau, ungefähr. Wenn man auf die Fassade das rein bezieht, ungefähr 10%.
Ja. Okay, was ist unsere Strategie, würdet ihr sagen, für das Haus in Summe? Wann ist das in einem Steady State, was dann ja vollständig automatisiert durch unsere Verwaltung auch betrieben werden wird? Wir kommen noch dazu, wie vollständig automatisiert unsere Verwaltungsprozesse aktuell sind. Aber wann haben wir das? Was ist unsere Strategie für den Zielzustand von dem Haus?
Im Prinzip würde ich sagen, wir sind schon sehr nah dran an dem Soll und an dem Steady Case, weil die größten Baustellen sind ja jedenfalls auf der Zielgeraden. Die Fassadensanierung, die Kellerdecken und oberste Geschossdeckendämmung in Verbindung mit den neuen, sehr, sehr angenehmen, großflächigen Balkonen. Das Einzige, was jetzt vor allem du auf der Agenda hast, Martin, ist auch kein kleines Projekt, aber ich glaube ein sehr angenehmes Projekt, weil es die Lage sehr aufwertet, ist eine Verschönerung der Außenanlagen, weil darum hat sich bislang dort keiner gekümmert. Und ich finde, das ist jetzt nachdem die die äußere Erscheinung des Hauses so aufgewertet wurde, sollte man auch ein bisschen Geld und Hirnschmalz in die Hand nehmen, um auch dafür einfach eine sehr, sehr angenehme Begrünung zu sorgen. Wir haben dort ja die angenehme Situation, dass wir ein Grundstück von etwa 2000 Quadratmetern Fläche haben. Wir haben Gehwege, wir können Bänke platzieren für die Leute, wo die sich treffen können, miteinander sich austauschen können, vielleicht das ein oder andere Spielgerät. ja, und einfach für eine angenehme Begrünung sorgen, die auch dafür sorgt, dass man von den Balkonen nicht auf eine brache Fläche rausguckt, sondern wirklich auch auf eine schöne Außenanlage. Und das werden wir noch machen müssen. Aber dann sind wir eigentlich auch so gut wie durch. Und in den Wohnungen müssen wir weitestgehend, ja, ich will nur renovieren. Also die sind selten komplett sanierungsbedürftig. Ja, so im Prinzip die aktuelle Strategie. Martin, du kannst den Ball aufgreifen.
Genau, ich wollte nur ergänzen, war absolut richtig. Aber das ist dann der Steady State. Und jetzt müssen wir dann nochmal strategisch überlegen, uns die nächsten 10 Jahre wieder anschauen, ne, wie wir das bei Häusern machen. Und überlegen, welche Maßnahmen werden in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich fällig. Um dann zu überlegen, welche Rücklagen müssen wir dann weiterhin bilden. Weil zum Beispiel die Fenster vorne, die haben wir nicht angefasst. Ne? Wir haben den Großteil der Fenster hinten ausgetauscht, wo wir die Fassade neu gemacht haben, die Balkone. Die vorderen Fenster sind auch nicht mehr die neuesten. Auch die Stränge zum Beispiel, die haben wir nicht angefasst. Und wir haben bei den Wohnungsrenovierungen hier und da gesehen, dass die auch teilweise ausgetauscht werden oder repariert werden müssen. Und das sind so Maßnahmen, ne, die wir uns anschauen müssen, was noch nicht angefasst wurde, was aber in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich kommen wird. Um dann nochmal zu kalkulieren, welche Rücklagen aus den Mieten bilden wir für die nächsten 10 Jahre, also generell genau. Für die nächsten Jahre.
Wobei wir auch pauschal ja immer schon, also durchgehend 20 Euro pro Jahr pro Quadratmeter zurücklegen. Ja, das ist die Zahl, die wir uns einmal geeinigt haben. Und das wird auch dann zurückgelegt, wenn das Haus, genau wie jetzt, dann irgendwie in einem gepflegten Zustand dasteht. Aber wie du völlig richtig sagst, Martin, wir wissen ja nicht, wann die nächsten größeren Ausgaben am Haus anfallen werden. Und deswegen
macht es total Sinn. 20 Euro pro Quadratmeter pro Jahr legen wir ja auf unseren gesamten Bestand quasi zurück. Ja. Ja. Unabhängig davon, dass wir wissen, dass wir Entwicklungskosten am Anfang haben, die wir entweder selber vorstrecken und dann rausfinanzieren oder direkt mitfinanzieren. Ja. Genau, energetisch noch ganz kurz. Ich gucke hier auf unser Haus des Nikolaus für Joachimsthal. Wir haben also immer so ein Strichchenhaus, ne, und machen dann alles grün, rot und gelb, was schon wie energetisch soweit ist. Wir haben dann ja Fassade, Tür so weit durch, Fenster sagst du jetzt gerade, das ist wahrscheinlich doppelt verglast dann, oder? Noch vorne?
Genau, ja.
Im Moment okay, ne?
Ja, okay, aber teilweise Undichtigkeiten zum Beispiel, ne? Also die Mieter beschweren sich jetzt vermehrt über Undichtigkeiten, gerade im Winter. Und da sind so solche Modelle, die man sehr schwer abdichten kann. Wir haben es jetzt versucht auf verschiedenen Wegen. Aber genau, sowas vielleicht vereinzelt, wo wir nochmal ran müssen.
Also dann haben wir oberste Geschossdecke, Kellerdecke, sagen wir mal Fenster, Türen, Fassade hinten, vorne. Das haben wir dann weitestgehend auf grün. Wir haben eine Gaszentralheizung drin. Die ist aber nicht so alt, ne?
2016. Die ist weniger als 10 Jahre alt, also die läuft noch.
Die läuft noch und also da werden wir sicherlich irgendwann ran müssen. Aber wir haben dann ja, was glauben wir denn, Energieeffizienzklasse, wenn wir damit jetzt fertig sind? Und das quasi im Prinzip komplett gedämmt ist.
Also mindestens D auf jeden Fall. Vielleicht sogar in Richtung C gehend.
Also ich würde C schätzen, tatsächlich. Ja. Weil wir ja alle Seiten gedämmt haben. Zwar die Seiten und vorne halt nicht so dick, ne, wie es heutzutage gemacht wird. Dafür hinten, oberste Geschossdecke, Kellerdecke haben wir gedämmt, Gaszentralheizung. Also ich würde schon sehr stark auf C tippen. Aber wie du sagst, wahrscheinlich wurde so C minus vielleicht.
Ja. Okay, aber da sind wir auf jeden Fall im Thema Klassenerhalt. Da sind wir nicht Worst Performing Building, sondern da sind wir auf jeden Fall erstmal für 10 Jahre safe. Für 20 sind wir wahrscheinlich nicht safe. Da müssen wir dann irgendwann noch eben die Heizung angehen und wir wollen auch eine Photovoltaikanlage zumindest prüfen. Ne? Genau. Okay, der Case ist insofern, finde ich, ganz witzig, weil er eigentlich mit einer super Mietrendite startet durch die ganzen Investitionen, die aber runtergezogen wird. Wir hoffen eigentlich, dass wir die guten 8% Mietrendite dann immer halten können, ne? Das ist eigentlich so der Plan.
Ja, aber das sieht, also nach der, also wenn die aktuelle Mietentwicklung so weitergeht, dann ist es ja eher, sieht es jetzt eher aus wie so eine Hockeystick-Kurve wieder, weil also wir kommen ja, also wenn jetzt die 12 Euro halten, dann kommen wir ja wirklich in Sphären, die wieder jenseits von 9% liegen müssten.
Also genau. Also
im weit in der Zukunft liegenden Soll-Final-Szenario, ne? da musst du natürlich die Ist-Mieten erstmal hinentwickeln. Das ist jetzt Neuvermietung. Die Ist-Mieten sind teilweise im Durchschnitt ja noch deutlich drunter. Klar, wir machen jetzt eine Modernisierungsumlage und klar, jede Neuvermietung wird dann hoffentlich auch dann mit den 12 Euro weitergehen. Aber es sind 40 Wohnungen, von denen 25 mindestens noch Altmieter sind, die alte Mieten zahlen. Also einmal gesteigert dabei.
Noch eine Frage zu quasi Gemeinflächen. Wir hatten das Thema jetzt schon total oft. Ich weiß noch, wo wir, also in Eberswalde haben wir zum Beispiel 3 Häuser. Ich weiß noch, wo wir das erste Mal relativ schockiert waren, dass das Treppenhaus 20.000 Euro gekostet hat. Gefühlt im Prinzip nur streichen. Ich erinnere mich,
wie. Wir haben auch ganze Fußbodenbelege komplett neu gemacht und
ja,
die Gelände auch.
Ja, Aufgabe. Ja, ja. Okay, fair. Ja. Aber so hat es sich damals angefühlt, ist auch schon eine Zeit her. Aber ich weiß jetzt die Bilder, die ich gesehen habe aus Eberswalde, da haben wir auch Balkone angebaut. Ich weiß noch die ersten Bilder. Ich war selber auch hinten im Garten, als da noch Ratten und Müll und so unterwegs war. Das ist jetzt ja ein ganz, ganz anderes Spiel. Ihr habt jetzt bei Joachimsthal wieder gesagt, dass wir da noch Sachen verschönern und dass wir jetzt schon durch die Fassade, wo man erkennen kann, wohin die jetzt geht, anscheinend wirklich einen deutlichen Impact durch diese optischen Dinge auf die Vermietung hat. Ist das eine Erfahrung aus den letzten Jahren, die man so sagen kann?
Fällt mir schwer zu sagen, ob's oder wie weit es auf die Optik zurückzuführen ist. Ich würde es eher auf die Funktionalität auch der... Ah, gut. Ja, also vor allem Balkone, ne? Es gibt ja einen signifikanten Teil aller Mietinteressenten, die Wohnungen ohne Balkone einfach grundsätzlich komplett herausfiltern. Also vor allem bei Mietern, sag ich mal, mit einem stabilen Einkommen, mit einer stabilen Bonität, für die kommen Wohnungen ohne Balkon einfach gar nicht in Frage. Vor allem nicht, wenn sie schon aus Berlin rausziehen. Das ist ja auch oft die Idee. Ich ziehe aus Berlin raus, weil ich in Berlin keinen angemessenen Wohnraum für angemessenes Geld finde. Aber dann will ich bisschen mehr wenigstens an Wohnraum, an Wohnqualität haben. Da würdest du, glaube ich, bestätigen, Martin. Also ich glaube, du bist ja auch einer. Du bist ja auch Teil der Fraktion ohne Balkon No-Go. Ja. Genau. Also es gibt wirklich, man erweitert massiv einfach das Mieterklientel, wenn man Balkone hat, weil es ist nicht mehr eine Preisfrage. Ne? Es gibt da, wie gesagt, wahrscheinlich gefühlt, fällt mir schwer zu quantifizieren, aber signifikante Prozentzahl an Mietern, die einfach deine Wohnung gar nicht berücksichtigen werden, wenn du keinen Balkon hast.
Ja. Also ich bin auch Team Balkon. Wir haben ja auch in Magdeburg unsere Erfahrung gemacht. Mit Tobi haben wir da ja ein Projekt, 24 Einheiten, ich weiß gar nicht, an 10, 12 Einheiten konnten wir Balkone anbauen. Lang nicht so, wie wir es wollten, weil es Brandschutz und andere Themen gab, wo man das dann nicht machen konnte. Wir haben es dann trotzdem durchgezogen, da wo es ging. Haben dann auch schon, bevor die Balkone da waren, die Wohnungen mit Balkone vermietet. So haben wir es in Eberswalde ja auch gemeinsam gemacht. Das hat auch schon funktioniert. Du musst den Balkon noch nicht mal sehen in der Vermietung. Du musst aber nur sagen, du hast in ein paar Monaten einen. Ja. Und das hat schon einen richtigen Boost gegeben.
Aber wir haben echt gemerkt, wie die Mieter ungeduldig geworden sind schon. Weil eigentlich auch da hat sich natürlich die Planung wieder leicht verzögert. Gab es Gespräche mit Nachbarn, die das ein bisschen verzögert haben. Der Bauablauf hat sich verzögert. Also wir sagen, eigentlich hatten die Mieter schon gehofft, dass sie gegen Ende Sommer letzten Jahres, so gegen Oktober, den Balkon haben. Jetzt ist er jetzt gekommen. Also jetzt haben sie ihn immerhin vor diesem Sommer. Aber die Frage kam ständig von auch Bestandsmietern, die quasi das wahrscheinlich auch schon in der in ihrer Mietplanung mit berücksichtigt hatten, dass da ein Balkon kommt.
Ja, und um auf die Optik zurückzukommen, weil ich würde es auch sagen, bei den Balkonen ist es so eine Grundsatzfunktionalitätsfrage. Aber das sagst du, Bruno, ja auch immer, und das sehe ich ja komplett genauso. Es ist ja nie eine Schwarz-Weiß-Entscheidung von Mietern. Das heißt, wenn du reinkommst und irgendwie das Treppenhaus hässlich ist, dann gehst du nach hinten und siehst, dass die Mülltonnen irgendwie verdreckt sind, gehst in die Wohnung und siehst, dass eine Nordausrichtung hat, irgendwie mit veraltetem Standard, dann mietest du sie nicht. Wenn aber du reinkommst und das Treppenhaus irgendwie frisch gemacht ist, die Wohnung schön aussieht, wo man sieht, dass der Film, der sich Mühe gegeben hat, dann macht man schon mal ein Auge, drückt man schon mal ein Auge zu bei den Gemeinschaftsflächen zum Beispiel. Das heißt, es ist immer so ein Spektrum, ne? Ein Entscheidungsspektrum bei Mietern.
Völlig richtig. Also im Optimalfall passt das Gesamtpaket und man hat ein gepflegtes Ganzes. Also das, genau, wo jetzt nichts negativ ins Auge fällt.
Ja, ich frage deshalb, bei den letzten Jahren, mir fiel es immer leichter, wenn wir Entscheidungen getroffen haben zu Balkonen. Das ist vollkommen klar. Funktionalität plus Quadratmeter, die du bekommst, der Business Case macht Sinn. Ja. Das wertet die Immobilie auch langfristig unglaublich auf. Was mir immer wehgetan hat, sind die Treppenhäuser, die Gärten und zu merken, boah, was fließt da rein? Aber es ist nötig. Ne? Du merkst ein Haus, ich weiß noch in Eberswalde, der Nachbareigentümer, der uns gesagt hat, also ihr habt eigentlich noch die drei letzten Häuser, die gar nichts sind, die sind furchtbar und die müssen jetzt auch mal auf Vordermann gebracht werden. Und das willst du dann schon machen, dass du in der Siedlung zu den Guten gehörst. Ne?
Aber um es auch mal für die Zuhörer auch mal einzuordnen, richtig, weil du hast jetzt bei Eberswalde gesagt, ja, da haben wir 20.000 für das Treppenhaus ausgegeben. Das war nicht wenig, wo wir es auch wirklich weitestgehend mit eigenen, überwiegend polnischen Jungs gemacht haben. Aber das geht auch günstiger. Also in Joachimsthal zum Beispiel, Martin, hast du es hauptsächlich betreut. Du hast die Zahl präzise auf dem Schirm, aber ich glaube, da hat uns ein Aufgang, also ein dreistöckiges, dreiobergeschossiges Treppenhaus, ich glaube, keine 5.000, 6.000 gekostet, oder?
Ich habe die Excel gar nicht auf, aber mit Material brutto waren es genau 5.000 per Quetschte im Schnitt.
also da waren es halt nur Malerarbeiten, ne? Da hatten wir Steintreppen, die haben wir die Läufe nicht gemacht, aber das hat schon eine unglaubliche Aufwertung herbeigeführt, weil davor war es, die waren halt seit Baujahr, also Ende der 70er Jahre, nicht wirklich angefasst worden. Da gab es noch diese, man kennt es aus alten DDR-Filmen vielleicht, diese Blümchentapeten klebten an den oberen, ja, an dem ja, unteren Lauf der Treppe. Das sah einfach alles extrem unfrisch aus und das haben wir einfach mit einem frischen, mit frischer weißer Farbe versehen. In der Strangleitung, die man gesehen hat, der war wenig. Also einfach insgesamt etwa optisch aufgewertet und es hat auch schon ja, Pareto-effizient das Treppenhaus sehr, sehr viel frischer erscheinen lassen.
Ja, ja. Also macht auch wirklich Freude, selber einfach zu sehen. Ne? Man hinterlässt damit so einen optischen Eindruck, dass ja, man sich wirklich um die Häuser kümmert. Ja. Das ist doch ein wunderbares Thema, um langsam in Richtung CapEx überzuleiten. Nachdem wir jetzt Joachimsthal als ein Beispiel genommen haben, die Projekte sind tatsächlich relativ unterschiedlich, aber nochmal, sie einigen sich alle in einer Strategie. Wir haben angekauft, typischerweise Underrent, also die Häuser waren schlecht vermietet. Wir waren dafür auch im schlechten Zustand. Das heißt, es war uns irgendwie klar, wir werden da was investieren müssen. Dadurch werden wir aber auch Mieten erhöhen und werden dann auf Dauer unsere 8% plus schaffen. Wir haben eine, wir nennen es immer CapEx. Ja, das ist quasi das, was wir zusätzlich in die Häuser stecken, wo es eigentlich immer zwischen dir, Bodo und Stefan den witzigen Austausch gibt. Was ist denn jetzt die aktuelle CapEx-Höhe pro Projekt? Wir haben dann ein CapEx pro Projekt und zwar quasi schon passiert, also ausgegeben, to go in Summe noch und dann aber verteilt auch über die nächsten 2-3 Jahre, dass wir wissen, was es da so braucht. Dann gucken wir, wo die Kohle herkommt, ob wir die aus dem EK teilweise vorstrecken oder schon mit der Bank reden müssen. Aber was quasi unser beliebtes Spiel ist, spätestens halbes halbe Jahr erhöht sich diese CapEx-Zahl und wir müssen wieder mehr Geld ausgeben. Warum?
Zum Glück gibt es da in der Erhöhung mittlerweile eine Degression, also es geht nicht mehr linear oder progressiv hoch, wie es am Anfang war, sondern die Steigerung hat etwa so eine Gerade jetzt. Aber ja, es gibt die Erhöhung.
Also jetzt klar, also ich glaube, wir waren beide alle vier, wo wir da reingestartet sind, ja, noch nicht so erfahren und haben nicht schon 100 Häuser entwickelt gehabt, aber woher kommt das immer? Können wir ein paar vielleicht Tipps rausarbeiten, worauf man achten kann, dass man sich da nicht verschätzt bei den Kosten, die es nachher braucht?
Das ist eine sehr gute Frage. Eine perfekte Antwort darauf würde mich auch interessieren, aber ich kann zumindest aus unserer Erfahrung, die wir jetzt haben in den letzten 4 Jahren, antworten. Ja, und der Hauptgrund ist einfach Unerfahrenheit, ne? Das muss man einfach so sagen. Als wir gestartet sind, wir hatten einfach keine Erfahrung oder sehr wenig Erfahrung im Bereich Entwicklung von entwicklungsbedürftigen Mehrfamilienhäusern. Also es ist einfach eine unglaubliche Lernkurve, die dahinter steht.
Gut, das geht vielen so, ne? Also ich glaube, das geht den meisten so, die dann erstmal ihr erstes Mehrfamilienhaus irgendwann kaufen. Ja?
Ja, man guckt halt so drauf auf so eine Wohnung oder auf so ein Haus und denkt sich, ja, wie viel kann sowas schon kosten? Was man halt nicht berücksichtigt, sind die ganzen Begleitmaßnahmen. Damit fängt das schon mal an. Ja, also man guckt auf so eine Wohnung, die abgenutzt aussieht und denkt, naja gut, Laminat austauschen und Wände streichen. Wie viel kann das kosten? Ne? Also wie viel kann das dauern, wie viel kann das kosten? So, und dann kommt man irgendwie auf so eine erste völlig, völlig an der Realität vorbeiziehende Einschätzung von 10.000 Euro pro Wohnung und berücksichtigt dabei einfach nicht sehr viele Begleitmaßnahmen, die dazukommen können, wie zum Beispiel erstmal die Entsorgung. Ne? Also Entsorgungskosten sind schon mal nicht zu vernachlässigen, Kosten können schon mal 2.000, 3.000 Euro kosten mit Container, mit der Arbeit, mit Tapeten abreißen, kann auch vielleicht sogar ein Tick mehr sein, wenn die Wohnung größer ist. Dann kann es sein, dass man den Bodenunebenheiten ausgleichen muss. Dann kann es sein, dass vielleicht ja die Tapeten doch viel, viel schwerer abgehen als gedacht. Dann kommen ja nicht nur eben das Laminat verlegen, da muss Trittschalldämmung verlegt werden, da müssen Fußleisten verlegt werden. Das ist auch eine Überraschung, wie teuer Fußleisten verlegen sein kann. Dann müssen oft mal Reparaturen vorgenommen werden, dann, wenn man frischen Boden und frische Wände hat. Und dann eine vergilbte alte Heizung, naja, die fällt negativ auf. Die muss man also entweder tauschen oder lackieren. Ist meistens für Lackieren entschieden, weil das die 80-20-Variante ist. Dann, wenn du die Heizung lackierst, fallen Fensterbretter und Fenster negativ auf. Da musst du auch die lackieren, du willst nicht das Fenster austauschen. Das ist so hochpreisig als Maßnahme. Dann ist der Fensteröffnungsmechanismus oft kaputt, den muss man tauschen. Dann kommst du dahin, naja, irgendwie sehen jetzt die Türen auch sehr alt und unansehnlich aus oder schließen nicht richtig, dann tauschst du Türen aus. Wenn du die Türen austauschst, musst du meistens die Zarge mit austauschen. Wenn du ein Standardmaß bei der Tür haben willst, musst du dann oft vielleicht auch den Durchgang, den Leibungsbereich verkleinern oder vergrößern. Also hast dann in Mini hast du dann kleine Rohbaumaßnahmen noch dazu, die wieder Geld kosten. Dann hast du, hab vergessen gerade zu sagen, das ist eigentlich die erste Frage, die sich stellt, ist, muss die Elektrik ausgetauscht werden? Und Elektrik austauschen geht ja nicht so, dass du einfach Kabel an die Wand klebst, sondern die willst du ja Unterputz haben. Das heißt, du musst erstmal entlang der gesamten Wände die Wohnung aufschlitzen, was natürlich auch dann wieder bedingt, dass die danach wieder auch zugespachtelt und geschliffen werden müssen. Also das eine kommt dann zum anderen und wir waren noch gar nicht bei der Badsanierung gerade. Ne? Also auch da haben wir natürlich Methoden gefunden, wie es auf 80-20 Pareto-effiziente Weise gut gemacht werden kann. Also zum Beispiel mit Vinylplatten in Fliesenoptik, die Badraum geeignet sind, Feuchtraum geeignet. Die kleben wir meistens auf Bestandsfliesen drauf in diesen Lagen. Das ist deutlich günstiger als komplett neu verfliesen. Aber auch das kostet sein Geld, ne? Allein das Material. Naja, das sind jetzt so Sachen, die mir präsent sind. Da wahrscheinlich noch sehr viele Punkte vergessen, die so eine Sanierung einfach teurer machen. Weil das alles, also die Punkte, die ich erwähnt habe, sind Punkte, die, wenn man erstmal auf den ersten Blick auf so eine Wohnung drauf guckt, einfach nicht sofort berücksichtigt, wenn man nicht ein paar solcher Wohnungen schon renoviert hat.
Was genau. Ist ich wollte nur ganz kurz rückfragen, noch die, ja. Was ist die wahrscheinlich mit günstigste Wohnungssanierung, die wir gemacht haben? 5.000, 6.000 Euro ja. Oder so, mehr so?
Martin aus Joachimsthal, ne?
Joachimsthal, die Anfänge, ich würde sagen 5.500 war, glaube ich, ja. Die günstigste.
Da haben wir dann aber jetzt nicht, keine Ahnung, die Architektur im Bad verändert oder solche Sachen gemacht, ne? Sondern Elektrik nur sogar mal Aufputz gelegt, glaube ich, kann das sein?
Ja, genau, in Joachimsthal, also bedingt Aufputz. Also wir haben da so DIN-konforme Sockelleisten verwendet, wo wir die Kabel laufen lassen und dann entsprechend so ein bisschen eingefräst in die Wand, weil die Wände sind halt sehr dünn dort. Deswegen war die Bestandselektrik auch überputzt und da mussten wir so ein bisschen improvisieren. Genau.
Und teuerste Wohnung oder sagen wir mal mit, was so das geht, kann auch mal 30.000 kosten, ne?
Ja, trauriges Thema. Also die teuerste fällt mir gerade eine, Angermünder. Da haben wir auch schon mal für eine 80-Quem-Wohnung 65 ausgegeben.
Okay, aber das war, da ist dann naja, komplett Grundrissveränderung.
Das sind wirklich Überraschungen. Nicht nur das, also Grundrissveränderung, genau, Einbau von zwei Bädern, was es sehr hochwertig macht. Ja, gut, aber nicht nur das, nee, leider auch wirklich Überraschungen. Dann, genau, dazu kam ich eben noch gar nicht. Da haben wir teilweise den Boden auch angeschaut und gemerkt, dass wir in einem Zimmer einen Höhenunterschied von 5 Zentimetern haben. So, und da entsteht halt wirklich die Frage, naja, aber die 80-20-Variante wäre einfach auf den Bestandsdielen Laminat zu verlegen. Aber dann hast du Stress mit allen zukünftigen Mietern vorprogrammiert, weil da wird kein Schrank und kein Tisch sauber stehen. Ganz zu schweigen von den Küchenmöbeln, die du da einbauen willst. Und da haben wir uns einfach entschieden, in den sauren Apfel zu beißen. Vor allem, weil es halt das Wohnzimmer ist, ne, da, wo sich die Leute am meisten aufhalten, und den Boden einfach komplett rauszunehmen und neu zu verlegen mit USB-Platten. Und das ist halt eine Maßnahme, die kostet leider sehr viel Geld. Dann waren teilweise Wände krumm und schief, die mussten einfach neu verspachtelt werden, damit man da auch Küchenmöbel sauber aufhängen kann. Dann haben wir die Sanitär-Einrichtung komplett neu gemacht und machen müssen, weil die war einfach völlig marode beziehungsweise kaum vorhanden. Also es war einfach, und Deckenverkleidung war auch, nachdem wir es aufgemacht haben, kam uns die ganze Decke entgegen. Also es war einfach so eine Wohnung, also wirklich das klassische Beispiel, das ist zum Glück nicht das klassische Beispiel, also lass uns den Zuhörern nicht mehr Angst machen als erforderlich. Das war nicht das klassische Beispiel, aber das war ein mögliches Beispiel von Maßnahmen, die erforderlich werden, was du erst erkennst, nachdem du die Wohnung wirklich aufmachst.
Und genau, ich will das unterschreiben und ein wenig ergänzen, weil du hast auch noch Tipps gefragt, ne, wahrscheinlich für die Zuschauer und Zuhörer. Ja. Was wir ja immer gemacht haben, und das würde ich auch immer empfehlen, ist mit dem Gutachter durchzugehen vor Ankauf, um wirklich eine Kostenschätzung zu bekommen. Was aber bei uns meistens der Fall war, so wie ich das jetzt retrospektiv sehe, ist, dass der Gutachter uns zwar gute Kosten geliefert hat, aber die ganzen Side-Costs und Hidden-Costs irgendwie da nicht, was Bodo gerade so ausführlich erzählt hat, gar nicht berücksichtigt waren oder nur zu kleinen Teilen. Das heißt, er hat dann zwar geschrieben, wie teuer die Balkone werden, hat aber irgendwie nicht dazu geschrieben, dass man auch einen Statiker bezahlen muss, dass man Gruben ausheben muss. Ja, und ganz viele Side-Costs, die Bodo auch eben so als versteckte Kosten erwähnt hatte. Und das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung, also niemals zumindest ein Mehrfamilienhaus ohne Gutachter zu kaufen. Und dann aber nochmal wirklich logisch zu hinterfragen und nach Side-Costs zu recherchieren. Vielleicht mit einzelnen Firmen zu sprechen, mit anderen erfahrenen Investoren und um zu überlegen und wirklich eine eigene Recherche, eine eigene Kalkulation zu machen, welche Kosten da noch dazukommen. zu den Hauptkosten. Und genau, wenn ich noch einen zweiten Punkt machen darf, jetzt habe ich ihn vergessen. Bruno, du wolltest noch dazu was ergänzen?
Ich kann da vielleicht einschieben, da fällt es dir vielleicht ein in der Zwischenzeit. Ja, leider ist ein Gutachter auch oder Spezialist für jetzt die Hidden Costs, die wir jetzt gerade an dem Beispiel dieser sehr teuren Wohnungssanierung besprochen haben. Leider wird er auch da keine hinreichende Sicherheit reinbringen, weil dass der Boden komplett schief ist oder nicht. Naja, die wenigsten Gutachter haben eine Wasserwaage dabei, die dann jeden Raum ausmessen. Könnte man vielleicht machen, das ist auch eine Erfahrung vielleicht. Die wenigsten Gutachter werden auch die Decke abreißen, dann kannst du ja im Ankauf schlecht machen. Du kannst ja schlecht anfangen, Bauteilöffnungen vorzunehmen in der Ankaufsprüfung. Bei einer Wohnung beim Haus ist es noch nicht gehört. Also ich würde vielleicht auch als Learning mitnehmen, so einen Überraschungspuffer sich einzuplanen. Wirklich, wenn man am Anfang der Laufbahn steht, seiner Investorenlaufbahn, den auch wirklich üppig zu machen. Also nicht 10%, sondern wirklich eine ehrliche Kalkulation machen mit Gutachter und mit vielleicht Allroundern und darauf 50% draufzuschlagen.
50? Also, das ist krass.
Also vielleicht am Anfang, wenn man noch gar keine Erfahrung hat. Aber wollte ich auch sagen, das passt nämlich zu meinem kurzen Punkt 2, den ich dazu noch habe. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt durch so ein Haus gehen, Bodo, dann können wir wahrscheinlich auch schon viele Kosten sehr gut schätzen und würden diesen Puffer, glaube ich, sehr realistisch einkalkulieren können mittlerweile, zumindest zunehmend besser. Und was ich aber immer empfehlen würde, das haben wir auch als Vorlage gemacht, ne, bei uns im internen Download-Bereich, ist so eine CapEx-Planung, Sanierungsplanung zu machen. Das heißt, so als Tipp für alle Zuschauer und Zuhörer, wenn man ein Mehrfamilienhaus kauft, würden wir immer empfehlen, von unten nach oben durchzugehen. Das heißt, Keller, Hauselektrik, Heizung, Treppenhaus, Fenster, Dachstuhl, Dachgeschoss, Außenhaut, Fassaden, Außenbereiche. Und das wirklich untereinander zu schreiben, alle Wohnungen untereinander zu schreiben und dann sozusagen so eine Planung zu machen für die nächsten Jahre. Das machen wir ja auch intern immer, ne? Für die nächsten 10 Jahre zu überlegen, wann wird welche Maßnahme fällig, wie will ich sie finanzieren und dann strategisch sinnvoll eine Entscheidung zu treffen. Weil nicht jeder hat ja einen endlosen EK-Puffer, Eigenkapitalpuffer, ne? Das heißt, manchmal macht es Sinn, wenn man sieht, Maßnahmen werden in 3 bis 5 Jahren fällig, die vorzuziehen, um sie mitzufinanzieren. Und zu sagen, dass ich bis dahin nicht ausreichend viele Rücklagen bilden kann, in 4 Jahren, wenn ich das Dach neu machen muss. Das heißt, ich mache es jetzt strategisch, finanziere das bei der Bank mit, zum großen Teil. Ja,
sehr gut.
Das würde ich immer empfehlen, alle Gewerke durchzugehen, einzeln und strategisch zu planen und Entscheidungen zu treffen.
Findet die Bank auch gut, ne? Also so kann ich sehr eigenkapitalschonend vorgehen und habe der Bank noch gezeigt, dass ich eigentlich professionell unterwegs bin.
Ja.
Ich möchte noch mal kurz zurück nur zur Wohnung und eine Zahl natürlich jetzt noch wissen. Also das Modell, was ja so ein bisschen wahrscheinlich dann für viele auch gilt, wenn sie Mehrfamilienhäuser kaufen, bei Auszug wird die Wohnung eben parat gemacht. Ja. Jetzt stellen wir uns vor, 3 Zimmer, 70, 80 Quadratmeter, die ist eben komplett abgewohnt. Man muss im Prinzip alles machen, aber man findet keine bösen Überraschungen und will keine größeren Grundrisse verändern. Wäre mein Gefühl 25.000 Euro Sanierung?
Also in Quadratmetern, ne, Martin, würde ich eher sagen 500 bis 600 Euro pro QM, unter der Maßgabe, dass man auch Elektrik und Bad dazu macht. Und Bad jetzt aber vielleicht nicht in einer Totalsanierung, sondern eher einer.
Also eher über 30 dann, ne? Ja, mit
wenn 60
Handwerkern, dann über 30, ja. Die wir angestellt haben, die wir beauftragen oder wie umgesetzt?
Angestellt nicht, also das nicht, also wir arbeiten viel mit polnischen Handwerkerfirmen, aber die goldenen Zeiten, wo die jetzt deutlich günstiger sind, sind leider auch schon vorbei. Ich habe dir kurze Anekdote eingeschoben, Marco, ich habe dir das erzählt neulich mal, als wir uns im Hotel gesehen haben. Also die ersten polnischen Handwerkertrupps, die haben uns auch schon wieder verlassen, weil die gesagt haben, dass wir, dass es sich hier einfach nicht mehr lohnt und dass sie in Polen aufgrund der dortigen Auftrags- und Preislage vielleicht nicht besser verdienen können, aber nur unwesentlich schlechter, sodass sich dieses Pendeln nicht mehr lohnt. Wir mussten ja hier eine Wohnung vorhalten, ständig hin und her fahren, sind von der Family weg. Also das hat sich nicht mehr gelohnt und wir sind, ja, also für uns ganz gut, aus polnischer Sicht auch nicht, also wir sind, sage ich mal, nicht die die beliebtesten stimmt nicht, wir sind nicht die am besten bezahlenden Auftraggeber, ne? Also wir sind schon sehr kostensensitiv bei dem, was wir tun und deswegen, wie gesagt, hat uns ein guter Trupp leider auch schon verlassen, mit dem wir sehr gerne zusammengearbeitet haben, weil einfach nicht mehr lukrativ.
Wobei ich ein wenig relativieren will, ne, aber das hört sich jetzt so viel an. Also 500, 600 Euro den Quadratmeter sind schon dann wirklich Sanierung, ne, mit Elektrik und allem. Und dran. Wir bekommen ja auch deutlich günstiger Wohnungen hin. Also eben, weil wir haben ja teilweise Angestellte, ne, also die auch bei uns Kleinigkeiten machen können.
Ja, einer.
Genau. Und Baustellenkoordinator, ne. Also das heißt, wir bekommen schon so eine Range, würde ich sagen, zwischen 250 und 600 Euro in den Quadratmeter. Umfang der Maßnahmen.
Genau, genau. Wie gesagt, die 500 bis 600 waren mit der Maßgabe, Bad und Elektrik müssen auch gemacht werden. Hm. Aber,
was ja dann schon quasi eine Vollsanierung ist, ne?
Ja. Es geht in Richtung Vollsanierung, ne, genau. Ja. Also sagen wir, Stränge sind nicht dabei, Fenster sind nicht dabei, aber genau.
Ja. Okay, lass uns mal weitergehen. Wir haben ja einige Themen auf der Liste. Wir werden nicht durch alle durchkommen. Das kann man jetzt schon sehen. Das macht aber nichts, weil wir sowieso in ein paar Monaten wieder ein Update geben wollen und uns einfach immer Einzelthemen rausbringen. Ich glaube, es ist interessant. Wir wollen einfach aus der Praxis berichten. Nächstes ja. Thema. Wir haben eben 178 Wohneinheiten gemeinsam, also 178 Mietverhältnisse. Stimmt nicht ganz, aber ungefähr. Verteilt über, ja, es hat Speckgürtel Berlin, also ja, 4, 5 verschiedene Städte, würde ich sagen. Dann in NRW haben wir Wohnungen, die wir mal mit Basti angekauft haben. Die haben wir dann übernommen, haben wir auch hier berichtet auf dem Podcast, wie und wie es dazu kam und so. Mittlerweile haben wir also auch in unserem gemeinsamen Bestand hier in der BMMS, also von uns vier, noch 40 Einheiten in NRW plus auch andere Einheiten, die wir in NRW angekauft haben. Das sind auch nochmal 4 verschiedene Städte locker. Wie verwalten wir das alles aktuell? Ich weiß, die Frage tut weh.
Ach ne, tut gar nicht mehr so sehr weh, finde ich. hat mir wehgetan in der Vergangenheit. Also Bodo, du kannst ja vielleicht kurz erzählen, wo wir herkamen, verwaltet
genau, und da kann ich ja übernehmen. Also ich kann aus dem traurigen Status quo ex ante, also aus dem ursprünglichen Zustand berichten, dass wir haben eine Fremdverwaltung beauftragt, also jedenfalls für den Brandenburger Bestand. In NRW war das nochmal ein anderes Thema, da war das besser, aber jetzt Brandenburg war wirklich, naja, das war eine Verwaltung, die nicht durch Performance glänzte, sondern die hat gemacht das, was gemacht werden musste und selbst das oft halbherzig, anfänglich technologisch auch völlig unterentwickelt. Also die haben statt mit To-Do-Listen mit Klebezetteln gearbeitet und da sind sehr viele Aufgaben drunter durchgefallen. Es gab sehr viel Frustration auf Mieterebene. Das Reporting uns gegenüber hat so gut wie nicht gestimmt. Also das war eigentlich so gut wie nicht vorhanden. Also sehr oft haben wir dann erst wirklich, als die Luft brannte bei den Mietern, haben wir das erst erfahren, weil sie dann den Kontakt direkt zu uns gesucht haben. Also insgesamt hat das sehr mäßig gut funktioniert, die Fremdverwaltung. Und wir haben für ja in vielen Teilen des Bestands schlechte Stimmung auf Mieterebene gesorgt, was uns sehr wehgetan hat, weil wir das nicht mehr erfahren haben. Also wir hatten ja nicht mehr die Möglichkeit, wirklich zu intervenieren, sondern erst wirklich, wenn es oft schon zu spät war, stimmungsmäßig. Ja, und deswegen haben wir uns dann Ende des letzten Jahres entschieden, die Verwaltung aufzukündigen und die Sache selbst in die Hand zu nehmen, weil wir auch entschieden haben, dass der Bestand groß genug ist. Das gibt es her, dass man da jetzt eine Vollzeit-Mitarbeiterin anstellt. Ja, und wie sich das seit Anfang des Jahres entwickelt. Martin, würde ich den Ball zu dir spielen? Das kannst du mir erzählen, weil du näher dran bist.
Ja, ja, also wir haben sie ja, glaube ich, schon zum 1.6. angestellt, ne? Richtig, letzten Jahres, genau. Ja, um so eine Transition hinzubekommen. Also das größte Problem, was wir hatten und womit wir bis heute kämpfen, ist die Übergabe der alten Verwaltung an uns. Ja. Weil die Daten, die sie uns übergeben haben, das war wirklich eigentlich nicht existent. Das sind 40 Ordner hier mal gewesen, die irgendwo rumlagen, die dann kleckerweise zu uns kamen. 38 Ordner da, die dann irgendwie teilweise digitalisiert waren, teilweise auch nicht. Das heißt, die Datenlage war extrem herausfordernd. Und darauf haben wir dann eigene Prozesse aufgesetzt. Das heißt, wöchentlich sind wir ja mit unseren Mitarbeitern, also vor allem unsere eine Mitarbeiterin im Gespräch, die ja die Hausverwaltung bei uns macht. Wir haben ein CRM und eine Verwaltersoftware aufgesetzt, mit der wir arbeiten, alle Immobilien dort eingepflegt, alle Daten eingepflegt, um überhaupt die Datenlage zu erfassen. Und dann haben wir Folgendes gemacht, auch Marco und Stefan, dank euer beider Input auf der Offsite, haben wir angefangen, mit Meilenstein zu arbeiten. Das haben wir bis heute also durchgezogen. Wenn ich mir mal in Notion anschaue, haben wir uns verschiedene Meilensteine ja überlegt in der Verwaltung, ne? Welche Prozesse wir machen wollen. Und dann, euer Input war ja sehr hilfreich, versucht nicht alles auf einmal zu machen, also alle Bälle irgendwie parallel zu jonglieren, weil dann könnt ihr ja nichts richtig machen, sondern überlegt, was sind die wichtigsten Schritte und lasst den Rest liegen sozusagen und konzentriert euch auch dann auf die wichtigsten Aufgaben und macht Step by Step die Prozesse. Das haben wir gemacht und haben uns dann so fortgehangelt von Datenpflege, Mietbuchhaltung, Mahnwesen, Callcenter und ganz viele andere Themen, sodass wir heute da sind, dass wir eigentlich eine funktionierende Verwaltung haben. Das heißt, wir haben eine gute Mietbuchhaltung, wir haben gutes Mahnwesen, Mieter rufen an im Callcenter und die Nachrichten landen dann bei unseren Mitarbeitern. Die rufen dann dreimal die Woche zurück. Die Mieter wissen das schon, haben sich darauf eingestellt, wann sie Antworten bekommen. Und genau, da stehen wir aktuell. Und optimieren noch weiter die Prozesse natürlich. Wir haben noch einiges auf der Agenda, Thema Betriebskostenabrechnung und Co. Aber ich würde sagen, wir haben schon sehr gute Strukturen geschaffen im letzten halben Jahr, die in die richtige Richtung gehen.
Genau, das wollte ich jetzt fragen, fühlt sich also gut an. Ich weiß noch, wo wir, da sind wir in der geheimen Stadt damals zu dritt rumspaziert, haben auch schon über das Thema geredet, kriegt man nicht Verwaltung einfach besser hin, indem man es zentral, digital mit neuesten Möglichkeiten. Dann haben wir gesagt, boah, aber wenn man da jetzt Unternehmer werden, der eine eigene Verwaltung baut, es gibt ja Verwaltung, habe überraschenderweise, seit wir das gemacht haben, da habe mit 3-4 Masterclass-Teilnehmern Interviews gehabt, die alle gesagt, ich habe voll die geile Verwaltung, ich bin voll happy. Das ist so krass, okay, scheint es zu geben. Ja. Aber wir sind schon jetzt froh, Frage 1 vom Gefühl her und Frage 2, was glauben wir auch von den Kosten pro Einheit? Kommen wir besser hin als vorher?
Also ich würde vielleicht die erste Frage beantworten, dann die zweite an dich geben, Bodo. Also die erste, ich würde sagen, auf jeden Fall sehr, sehr happy, weil der Pain, also der Schmerz gelindert wurde, den Bodo angesprochen hat vor allem. Also wir sind jetzt viel näher an den Mietern dran und bekommen Probleme und generell Themen viel schneller mit. Und das tut einfach gut, weil vorher hatten wir die Bestrebung, wir haben viel Geld investiert, ne, was wir eben besprochen haben, haben den Bestand wirklich aufgewertet und wollen es ja bis heute gut für die Mieter. Und dann kommen irgendwelche Probleme, die einfach mangels Verwaltung, Strukturen nicht zu uns durchdringen. Und da haben wir irgendwie böse Mieterstimmen produziert und Atmosphären in den Häusern. Und das konnten wir jetzt größtenteils beheben. Das heißt, wir sind jetzt wirklich nah dran, bekommen alles mit oder größtenteils mit, können schnell reagieren und das macht die Mieter natürlich auch happy und sorgt auch dann für Mundpropaganda, für bessere Neuvermietungen. Also ich würde sagen, aus meiner Sicht zumindest, wo du korrigier mich, wenn du es anders siehst, aber ich bin zumindest schon sehr happy mit der Entscheidung und absolut, ist nicht alles perfekt, aber es geht in die richtige Richtung alles.
Ja gut, was ist schon perfekt? Klar. Aber also es ist wirklich, es ist nicht vergleichbar mit dem, was es vorher war.
Ja.
Das kann man auf jeden Fall so sagen.
Und so. Dann war die zweite Frage der Kosten, ne?
Ja. Glauben wir, haben wir schon eine Idee. Also nicht, dass wir nachher bei 60 Euro pro Monat pro Einheit rauskommen, das wäre eine Katastrophe. 30 wäre okay, 20 wäre super.
Ich habe das jetzt mal überschlagen. Ich habe das jetzt mal gerade parallel überschlagen. Ich will jetzt keine Gehälter nennen oder so, auf keinen Fall. Aber ganz grob überschlagen kommen wir eben auf ganz knapp über 20 Euro pro Einheit. Ja. Natürlich ist da jetzt noch nicht Urlaubsvertretung, Krankheitsvertretung etc. Das ist noch nicht berücksichtigt. Also lass mal aus den 20, 25 machen, beim aktuellen Bestand. Ne? Beim aktuellen Bestand. Also ich glaube, ich weiß nicht, Martin, ob du das Gefühl hast, dass da jetzt noch in der aktuellen Struktur Luft wäre nach oben?
Ja, auf
jeden Fall. Nicht mehr viel, wahrscheinlich für 30, 40 Einheiten noch.
Aber ja, so bis 250 würde ich schätzen tatsächlich, wäre Luft so.
Ja. Yes. Aber ich glaube, 25 ist die Zahl. Und ich glaube, das ist auch die ehrliche Zahl, die es ist am Ende. Ich glaube, das war auch das Problem der HV, mit der wir zusammengearbeitet haben. Die haben irgendwie seit 20 Jahren das Honorar nicht erhöht. Völlig absurderweise, sogar nachdem wir es ihnen nahegelegt haben, dass wir bereit wären, 10% mehr zu zahlen. Selbst darauf sind die nicht eingegangen. Also da sieht man mal, wie proaktiv oder auch nicht die Verwaltung war. Und die waren immer noch bei 20 Euro netto, also 24 brutto. Also im Prinzip auf gleicher Höhe, wie wir sind, mit einer internen Verwaltungskraft. Also das kann ja nicht funktionieren mit den. Aber wir haben es auch schon neulich, also in anderen Orten gesehen. Ne? Also Martin, aus dem Entwicklungsbereich kennen wir es. Verwaltungen können auch gut und gerne schon 45 Euro kosten. Und ich glaube so, also, im Laufe der Zeit sollten die auch so viel kosten. Tun sie aber also nicht.
Ich kenne es wirklich von Investoren, die in solchen Größenordnungen unterwegs sind, gefühlt 50-50, dass sie sagen, ich habe es irgendwie selber aufgebaut oder ich lasse es machen. Genau. Aber ja, fühlt sich natürlich dann gut an. Da drin ist ja normale Verwaltung und quasi Sondereigentumsverwaltung, wenn man so will, wenn man es so klassisch aufteilt. Aber da sind jetzt wahrscheinlich keine Sofa-Mieter-Gespräche mit drin, oder? Wenn man jetzt den Entwicklungsjob, da logischerweise nicht mit drin.
Das ist Investorenarbeit.
Das ist nicht mit drin, aber welchen Effekt wir nicht vernachlässigen dürfen, ist die Neuvermietung. Weil was man ja klassischerweise bei HVs auch bezahlt, sind ja Provisionen. Und wir haben das ja auch eingegliedert in unsere Struktur. Das heißt, wir haben das in der Verwaltung als Verantwortung drin, bei uns intern, arbeiten aber mit externen Leuten auf Stundenbasis. Ja. Und da kommen wir natürlich auch sehr viel besser weg am Ende, als auf Provisionsbasis zu arbeiten. Das heißt, wenn man das noch mit reinrechnen würde, haben wir auf jeden Fall schon eine sehr gute Kostenstruktur.
Genau. Und ja, selbst unsere HV hat ja 2 Netto-Kaltmieten genommen. Also es ist schon für einmal im Wesentlichen, meistens war es 1-2 Mal Tür aufmachen. Das, eine Unterlagenprüfung war eh bei uns. Also.
Ja, genau. Habt ihr das Gefühl, dass wir damit in folgenden Zustand kommen werden? Wir haben ja im Prinzip gesagt, die Investorenarbeit ist der Ankauf und die Entwicklung von den Immobilien. Also Balkone anbauen, einmal mit allen Mietern Gespräche führen, sich drum kümmern, dass das Haus in den Zustand kommt oder so. Und dann ist irgendwann das Haus entweder vollständig oder großteils neu vermietet und soweit saniert, dass es in einem Art Steady State ist. Natürlich kommen dann noch andere Themen über die Jahre mit irgendwie energetischer Sanierung oder sonst noch ein Gewerk oder so. Aber wenn das dann von da in die Hände der selbstgebauten Verwaltungsstrukturen geht, seid ihr dann auch komplett raus? Wir nennen es ja Projekt Kokosnuss. Wir wollen ja alle zusammen am Strand liegen und Kokosnuss trinken, während das passive Einkommen kommt. Geht das mit den Verwaltungsstrukturen? Sind wir auf dem Weg dahin?
Also ich glaube, komplett raus ist so illusorisch wie unsere ersten CapEx-Zahlen. einfach komplett raus ist man nie als Investor-Unternehmer. Aber das muss es ja auch gar nicht sein. Also ich meine, man will ja auch gar nicht komplett, das ist ja ein Bestand, den man aufgebaut hat. Man entwickelt ja auch so eine gewisse Emotionalität dazu. Und an bestimmten Themen will man auch einfach weiter dranbleiben, weil man ist ja nie komplett angekommen. Man kann ja immer den Bestand verbessern, man kann ja immer Strukturen optimieren, hier und da Entwicklungsarbeit doch rein, überlegen, wie man doch die Mietverhältnisse noch ein bisschen aufwertet. Also man ist ja niemals als Unternehmer irgendwo angekommen, sodass man den letzten Stein der Pyramide gesetzt hat und ist fertig, das Bauwerk, sondern, also Martin, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber ich finde, dass man immer wieder den Anspruch haben sollte, auch ein bisschen hier und da an Stellschrauben zu drehen, natürlich, aber ohne, dass das für uns ein zweites Hamsterrad ist, ohne, dass es für uns sich anfühlt wie eine Teil- oder sogar Vollzeitstelle, was es am Anfang, ne, teilweise in den Hochphasen ja wirklich war, als wirklich ist. Berge oder eigentlich immer noch ist, ne, also, wo die Entwicklungsprojekte sich auf einmal auftürmen. Das wird's nicht mehr, also da sind wir schon, denke ich, auf einem guten Weg, dass das so in 2 bis 3 Jahren mit dem aktuellen Bestand, ne, kommen wir gucken, was noch kommt, aber mit dem aktuellen Bestand müsste das in 2 bis 3 Jahren bei diesen 80-20 angekommen sein.
Und genau, nur ergänzen, weil ich zu 100% genauso. Ich glaube, es ist einfach nur eine Frage der Zeit, die man investiert. Ne? Also es wird auf jeden Fall immer weniger werden. Ja. Ich denke, es wird nie null werden. Sodass man sagt irgendwie, das ist illusorisch, dass man sagt, das ist automatisch irgendwie. Aber genau, ich glaube, wir werden immer bis zu unseren Lebzeiten Zeit investieren dürfen in das Projekt, worauf wir aber auch Bock haben, weil es einfach Spaß macht. Und es wird auf jeden Fall weniger werden.
So. Ja. Jetzt lass uns mal den Zeitinvest noch versuchen, ein bisschen rauszuarbeiten. Ich glaube, die meisten, die dem Podcast zuhören und in Richtung eher nochmal auch Entwicklungsarbeit unterwegs sind, also jetzt nicht nur eine kleine Wohnung zur Altersvorsorge kaufen, sondern die sagen, es soll vielleicht mal mehr Mehrfamilienhaus werden, die haben meistens einen Hauptjob noch und sagen, dann kaufe ich mir vielleicht ein so ein Haus und entwickle das über einen Zeitraum von 2-3 Jahren. Hängt ja immer stark auch vom Haus ab, wann da wie viel Arbeit dann reinfließen muss. Jetzt haben wir zusammen 19 Häuser, von denen sicherlich nicht alle gleichzeitig im Entwicklungsfokus stehen. Haben das ja seit 2020. Ihr seid die wirklich in einem unglaublichen Tempo angegangen, habt viele Dinge auch gleichzeitig gemacht und auch wirklich einen massiven Impact auf die Mietentwicklung und Cashflow gehabt. Das haben wir an anderen Stellen im Portfolio-Update bei uns erzählt. Das ist verrückt, wie viel hunderte K pro Jahr mehr Miete da am Ende rauskommt durch diesen Job. Wie viel Arbeit ist das? Ich meine, ihr habt andere Projekte auch parallel gemacht. Ihr seid beide Personen, die unglaublich viel arbeiten, absolut Vollgas geben. Wie viel solche Häuser kann man parallel machen? Was könnte jetzt einer von euch, wie viel solche Häuser, dass wir es ein bisschen runterrechnen können, könnte man parallel machen, wenn man da Fulltime reingeht?
Fulltime, also nicht unter der Annahme, dass man noch einen Hauptjob hat.
Das wäre dann die nachfolgende Frage, aber genau, beides gerne.
Okay. Puh, Martin, was würdest du sagen? Also wir waren auf jeden Fall over the limit. Also wir haben mehr abgebissen, als wir kauen konnten.
Gut, ihr habt fairerweise, ne? Ihr habt Immobilienhandel betrieben, ihr habt Neubauprojekte gemacht und so weiter. Das muss man. Aber wenn man.
Wir machen ja auch Sondervermietungen, ne? Nicht unnennenswert, auch noch. Also es ist schwer zu sagen, weil wir eben so viel parallel gemacht haben, ne? Und das in den letzten 4 Jahren. Aber ich denke, wenn man sich Vollzeit darauf fokussieren würde, mit 40 Stunden die Woche, ne, das ist ja so die Frage, wenn man das zur Verfügung hätte, denke ich, kann man so durchschnittlich, jetzt nicht Joachimsthal mit 40 Parteien vielleicht, ne, aber so durchschnittliche Eberswalde Häuser, auf jeden Fall schon, würde ich sagen, 4-5 parallel entwickeln pro Jahr.
Finde ich schon optimistisch, finde ich schon viel. Ich hätte jetzt, meine Zahl wäre 3 gewesen. Aber vielleicht auch die Frage anders formuliert. Nicht, wie viel kann man theoretisch machen, sondern wie viel sollte man machen?
Hm. Ja, genau.
Irgendwo ist es dann auch ein Fokusthema. Martin, bei uns das Wort Fokus ist blacklisted. Wir verwenden es intern nicht, weil wir gesagt haben, aufgrund dessen, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, verdienen wir das Wort derzeit nicht. Wir müssen es wieder erarbeiten. Wir sprechen von Aufmerksamkeitsschwerpunkten. aber jetzt Spaß beiseite, das ist wirklich ein Thema. Also man verliert Effizienzpunkte, wenn man sich zu sehr zerstreut und defokussiert, weil man kann nicht, also unser Gehirn ist nicht dafür in der Lage, so viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten, und dann passieren einfach, da kommt es einfach zu Verzögerungen in den einzelnen Projekten, die dann Geld kosten. Also deswegen, ich würde eigentlich das Limit bei 3 größeren Mehrfamilienhaus sein, also mit größeren meine ich so 8 bis 12 Einheiten, so Häuser, dieser, also ich finde 3 ist wirklich Limit, wenn man die gleichzeitig auch wirklich voll entwickeln will.
Ja, aber abhängig davon halt, wie die Ausgangslage ist, würde ich nochmal relativieren wollen. Ne? Und auch geografisch natürlich einfacher bei uns in Eberswalde, wenn die nebeneinander liegen.
Das kommt auch dazu. Genau. Ja, klar. Also wenn es 3 Häuser sind, die nebeneinander liegen, nee, gut, das relativiert das natürlich, ist klar.
Ja. Aber 3 wäre auf jeden Fall, würde ich unterschreiben, das gesunde Maß. Ich denke, bis 5 ist möglich, aber so das gesunde Maß, was man schaffen kann und gesund, um gesund zu bleiben, dabei sind 3 Häuser.
Also wir reden jetzt über ein Haus in Eberswalde, das hat jetzt 12 Einheiten zum Beispiel. Da ist sehr, sehr viel im Argen. Da sind Balkone anzubauen, Grünflächen zu machen, Treppen auszumachen, Wohnungen zu sanieren, bei Auszug viele Mietergespräche zu führen. Davon sagt ihr 3 parallel. Parallel. Ja.
Also eine Person, ne? Eine, wenn man alleine.
Eine Person, ja, genau. Parallel zum Hauptjob, also zumindest sagen das viele, muss ja eins gehen. Also würdet ihr parallel zum Hauptjob, glaube Daniel hat es so auch mal gemacht, würdet ihr parallel zum Hauptjob jedes Jahr ein so ein Ding ankaufen? Oder ist das schon zu?
Nee, wäre nicht meine Empfehlung. Also meine Empfehlung wäre, wenn man einen Hauptjob hat und ich unterstelle, das ist ein Hauptjob, der eine gute Bonität und damit auch eine gewisse Verantwortung und Belastung mit sich bringt, würde ich tendenziell keine Häuser kaufen, sondern Wohnungen.
Ach so.
Also in einem guten Zustand befindliche Wohnungen, wo man zumindest nicht das Laster hat, dass man sich um die komplette Hausentwicklung kümmern muss, sondern vielleicht Mietergespräch führt, die Wohnung aufwertet und vielleicht über Sonderumlagen an der Aufwertung des Hauses partizipiert. Das ist auf jeden Fall meine klare Empfehlung. Ich denke auch an unseren Bestand. Wir haben ja auch zahlreiche Wohnungen bei uns. Und ich denke einfach, wie unendlich viel weniger Aufwand und Nerven wir in diese Wohnungen reingegeben haben, die dann ja auch nicht deutlich schlechtere Renditen abwerfen, wenn man sie gut einkauft.
Aber ich stelle mal entgegen, ne? Unser eines Haus in Eberswalde, das bringt fertig entwickelt wahrscheinlich, also bringt safe schon 3.000 Euro Cashflow, eher 5.000 Euro im Cashflow pro Monat, wenn man dann wirklich durch ist. Das lohnt sich halt auch so ein bisschen, ne? Durch die Entwicklungsarbeit am Haus kriegst du halt am Ende auch
aber mehr. Die besten Wohnungen bringen auch 300 Euro Cashflow. Ja. Und da haben wir auch, denke ich, wahrscheinlich auch maximal ein Zehntel der Arbeit reingesteckt.
Gibt's?
Also wenn man fair sein will, wenn man bei diesen Zahlen fair sein will, das haben wir ja nie gemacht, aber jetzt, um es für die Zuhörer vergleichbar zu machen, sollte man auch in die eigenen Kalkulationen immer auch die eigene Zeit, also so einen fiktiven Unternehmerlohn einbeziehen. Weil damit gehen ja auch Opportunitätskosten einher. Also man sollte seiner eigenen Zeit, wenn man es noch nicht gemacht hat, versuchen, einen möglichst fairen Wert beizumessen, wo man, also quasi einen Wert, für den man sagt, für den bin ich bereit, auch noch in Jahren zu arbeiten. Und wenn man da die Kalkulation fair macht, dann sollte man auch die Stunden, die man in so ein Entwicklungsprojekt investiert, auch da in so eine Excel auch mit eintragen. Und da so eine Wohnungssanierung halt deutlich im Plus, ne, wenn man nur eine Wohnung mal machen muss.
Wobei du hast schon viele Synergieeffekte einfach, finde ich trotzdem, ne, bei Mehrfamilienhäusern. Die hast du ja bei Eigentumswohnungen nicht. Und, also ich bin auch tendenziell bei dir, aber ich finde es pauschal immer schwer zu sagen. Das machen wir ja in Coachings bei uns, ne, bei Immocation, dass wir herausarbeiten, welche Ressourcen hat die Person.
Ja, klar.
Weil du hast extra gesagt, unterstellt einen Job mit guter Bonität, also meintest du, der sehr viel im Job arbeitet.
Ne? Ich habe jetzt an den Konzern Angestellten gedacht, der jetzt nicht den typischen 9-to-5-Job hat, sondern der öfter vielleicht auch mal 9-to-9 arbeiten muss, den das auch mental und gedanklich auch sehr konsumiert, der Job, weil er da halt wirklich sich einbringen muss. Wenn ich mir vorstelle, dass der dann noch so ein 12-Parteien-Haus von Keller bis Dach durchentwickeln muss, ist halt sehr, sehr auch irgendwo auch kräfteraubend dann irgendwann.
Also, ich würde, Ich würde nur immer da noch einwerfen, der sollte weniger in seinem Konzernjob arbeiten, weil der Stundenlohn ist nochmal ein Vielfaches schlechter. Und da kann man sich auch relativ gut optimieren in so einem Konzernjob. Man kann auch über eine 4-Tage-Woche reden und muss nicht immer da die 60, 70 Stunden gehen. Habe ich ja selber hinter mir. Bin sehr froh, dass ich damals entschieden habe, meine Zeit in Immobilien zu stecken quasi.
Ne? Klar, absolut, natürlich. Das ist auch, ich will auch nur sagen, einfach sehr abhängig von den Ressourcen, ne, die Person hat, von der Zielsetzung. Weil wenn jemand dann wirklich keine Kinder hat und 9-to-5 arbeitet, trotzdem eine gute Bonität, auch das gibt es
ja,
und klar, wirklich Bock hat auf Immobilien und von der Person her, von den Skills her auch irgendwie Fähigkeiten hat, strukturiert ist, organisiert ist, dann passt das gut, ja? Dann gibt es schon Synergien. Richtig. Aber jemand, der super viel arbeitet, wenig Zeit hat, 2 Kinder zu Hause, das ist einfach dann eine andere Strategiebetrachtung, finde ich.
Ja. Und wir betonen ja bei Immocation ja auch immer, ne? Also wir sprechen ja nicht nur die an, die sagen, ich will meinen 9-to-5-Job oder 9-to-9-Job ersetzen durch Immobilien und da richtig Vollgas geben. Wir betonen ja auch immer wieder, dass die Immobilie total Sinn macht, auch nur in Anführungsstrichen, das ist kein nur, das ist ein großes Ziel, die Altersvorsorge abzusichern. Ihr habt das ja in einem Podcast mit Stefan zusammen, habt ihr mal errechnet, die traurige Zahl, die durch die gesetzliche Rente bei rauskommt, selbst mit gut bezahltem Konzernjob, und dass man diesen Wert nahezu verdoppelt oder verdreifacht mit 2 bis 5 Wohnungen, die man, ja, sage ich mal, in jungen bis mitteljungen Jahren ankauft. Und das kann ja auch, das ist ja eine völlig valide Zielsetzung, dass man sagt, ich bin happy mit meinem Konzernjob, aber ich will an meiner Altersvorsorge was tun. Ich will dann eine Wohnung haben, die ich entwickle im Laufe der Jahre, die dann abbezahlt ist bis zu meiner Rente. Und dann habe ich 5 bis 10 Wohnungen, die ja meine gesetzliche Rente verdreifachen. Finde ich auch total valider Job und die einen dann nicht konsumieren, ne? Weil es ist eine gut entwickelte Wohnung in stabiler Lage, die kostet, da macht man im Regelfall mal eine Betriebskostenabrechnung und alle 3 Jahre eine Mieterhöhung und viel mehr Probleme hat man damit dann nicht.
Ich glaube, dass auch die Mehrheit der Zuhörer, die sowas vorhat, typischerweise bei uns, also es ist ein kleiner Anteil, der sagt, ich will wirklich meinen Job ersetzen. Was es aber auch gibt, ist ein relativ großes Mittelfeld von Leuten, die sagen, ich will einfach wirklich mehr Gas geben, parallel zum Job, um mir frühzeitig im Leben Optionen zu holen. Und auch da, Roti kennt ihr auch, unseren Co-Investor aus Bayern, der hat mir damals, weiß noch, wo ich telefoniert habe, im Start, hat er auch gesagt, also ich habe so, ich glaube, es waren 150 oder 200 Wohnungen, mir einfach gekauft in Bayern im privaten Bestand und ich sage, ja, ist das nicht krass und so viele Eigentümerversammlungen und was du da nicht alles machen musst und sage, nö, ich gehe da nirgends hin, ist mir auch egal, ich blende das einfach aus, also das wird ja irgendwie verwaltet und gemanagt, das Haus, und ich muss mich da nicht einmischen, vielleicht stimme ich mal irgendwie ab per Brief oder muss aber auch nicht sein. Ich fokussiere mich da nur auf die Wohnung, versuche gut einzukaufen und habe dadurch eine komplette Komplexitätsstufe, die ich gar nicht an mich ranlasse. Also auch das kann eine Strategie sein. Ich meine, wir sind jetzt zusammen den Weg gegangen, wirklich ran an die Häuser. Fühlt sich für mich geil an, weil ich auch immer sage, auch auf unseren Offsites, ne, der Skill, den ihr beide entwickelt habt über die letzten Jahre, Häuser auf diese Art und Weise zu entwickeln, der ist so brutal viel Geld wert. Du hebelst so krass Vermögenswerte durch das, was ihr da tut, dass ich das einfach so faszinierend finde.
Aber da muss man fairerweise dazu sagen, das ist bedingt durch die sehr, sehr angenehme Co-Investment-Struktur, die wir zu viert halt haben. Weil wir in der luxuriösen, in Anführungsstrichen, Lage, also nicht in Anführungsstrichen, wirklich in der luxuriösen Lage sind, dass wir uns voll auf den Aufbau dieses Skills konzentrieren können und ohne dass wir den finanziellen Druck im Rücken haben, dass wir für jede Strangsanierung erstmal Geld aus dem Konzernjob herausfiltern müssen.
Ja. Das hatten wir nicht. Das sowieso, also was wir gemacht haben, 19 Häuser relativ schnell parallel zu kaufen, das natürlich nochmal anders. Ich glaube, das haben wir aber auch immer, relativieren wir auch immer ganz gut hier, wenn wir Podcasts machen und so, was wir da zu viert uns vorgenommen haben, ist natürlich nochmal ein dickeres Brett, aber A, sind wir auch zu viert, B, haben wir eine ganz gute Bonität und genau. Aber okay, dann lasst uns mal so ein bisschen den Strich drunter ziehen, wo wir da jetzt stehen. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Wir machen es auch immer im Portfolio-Update, wo es dann um alle Projekte geht, die Stefan und ich haben. Jetzt geht es logischerweise nur um die wir zu viert zusammen haben. Gesamt auf alle unsere Immobilien, die sich in Brandenburg und NRW befinden, haben wir 1,036 Millionen Mieteinnahmen und 414.000 Euro Bankrate. Gerechnet auf den bisherigen Kaufpreis plus Invest sind das 8,7% Mietrendite. Das sind wir eigentlich ganz happy, oder? Schau mal.
Ja.
8 wollten wir haben.
Genau.
Ja, also auf jeden Fall.
Fairerweise 8 wollten wir haben zum Zeitpunkt, wo die Zinsen 1% waren. Die meisten sind aber aus der Zeit und 20 Jahre festgeschrieben mit 1, irgendwas Prozent Zinsen. Deshalb ist das, glaube ich, fair, da so drauf zu gucken. Sollmiete, finde ich auch ganz interessant, ist bei 1,272 Millionen. Das ist aber absolut safe, dass das passiert, weil das haben wir auf der Offside gemeinsam ausgerechnet mit Neuvermietungsmieten, die wir heute schon kennen, in exakt den Lagen. Das dürfte im Jahr noch mehr sein.
Das sind genau, das sind die das
wird,
zum Beispiel. Das
wird über die Jahre noch viel mehr sein. Aber ja, jetzt auf die nächsten 5 bis 10 Jahre mindestens dieser Wert noch dazu.
Aber du hattest ja auch nur CapEx bisher, auch fairerweise, ne? In der Zahl. Das heißt nicht den To-Go-CapEx noch mit drin.
Genau, was wir gerade im Vorgespräch ja kurz zusammen angeguckt haben, das ist jetzt logischerweise, der Zusammenhang ist nicht 1:1, aber wir haben jetzt mal gesagt, wenn die Mietsteigerung, also grobe 250, 270 Kilo, die jetzt noch im Jahr oben auf die Miete draufkommt. Und diese Mietsteigerung verschlingt weiteren CapEx, den wir noch geplant haben, von 3 Millionen. Mhm. Ja? Dann wäre quasi der weitere CapEx, den wir investieren, in sich ein 9%er. Da ist natürlich eine Menge falsch drin, weil es ist nicht so, dass all das, was wir investieren, einfach direkt sich exakt dazu darin widerspiegelt, dass wir dann auf die Sollmiete kommen. Aber auf jeden Fall gibt es ja irgendwie einen Zusammenhang. Wir entwickeln noch weiter, die Mieten steigen parallel. Ja. Also es macht dann schon auch Spaß, Geld in diesen Bestand zu investieren, weil wir sehen, wir haben da noch ein Potenzial.
Genau, plus die Mieten steigen ja weiter, hast du ja auch gesagt. Das haben wir nicht berücksichtigt. Und ich bin überzeugt davon, dass wir wirklich einen sehr hochwertigen Wohnraum anbieten können dann. Das heißt, wenn die Mieten steigen, dann sind wir vorne mit dabei beim Wohnraum, ne, und können wirklich gut neu vermieten und sind nicht irgendwo in dem Bereich, wo wir nur schön pinseln und sozusagen die alten Mieten nehmen können in der Neuvermietung.
Ja, also ich glaube, wir gehen bei der nächsten Folge dann in ein paar Monaten, gehen wir rein in das Thema nochmal NRW versus Brandenburg, weil das da, wenn man da jetzt reinzoomen würde, da gibt es schon deutliche Unterschiede in der Strategie. Ich würde lieber nochmal zum Schluss euch fragen, nach eurem Marktausblick. Also 2022 war hart, auch für euch, ne? Also ihr habt viele Projekte gehabt, die ihr handeln wolltet, was schwer wurde plötzlich, sehr schwer im Verkauf. Was erlebt ihr jetzt? Kann man gerade schon wieder verkaufen?
Also, Blick in die Glaskugel, ne? Wollen wir anstellen zusammen.
Ja, oder Status Quo vielleicht erstmal, ne?
Oder also, Status Quo,
Genau, also was du meinst, Marco, klar, wir haben jetzt, Wodo und ich, auch einige Projekte angekauft, in den fallenden Markt hinein. Was uns dann das Leben sehr erschwert hat in den letzten 2 Jahren. Das heißt, konkret, wir haben einige Projekte sehr schwer verkaufen können aus der Projektentwicklung. Wir haben Mehrfamilienhäuser gekauft als Aufteiler, die dann verkauft oder verkaufen wollen, was wir dann aber geschafft haben, mit deutlich mehr Anstrengung. So, und teilweise auch nicht mit den Zahlen, die wir haben wollten, und teilweise sogar auch mit Verlusten. Das waren so die letzten Jahre. Was wir jetzt gerade machen, wir haben ja ein Neubauprojekt, was jetzt an den Start geht in den Vertrieb, wo wir Kapitalanlagewohnungen verkaufen, ne, an Endverbraucher sozusagen, an Kapitalanleger im Neubaubereich mit der degressiven AFA. Und wir sind davon überzeugt, dass eben gerade in dem Bereich durch den Neubau degressive AFA mit den jetzigen Zinsen ein sehr guter Case daraus wird für die Käufer. Und was ich jetzt zumindest denke, was ich im Markt wahrnehme, ist, dass die Kaufinteressenten sich zunehmend mehr an die Zinsen gewöhnen. Es gab diesen Riesensprung von 1-Zinsen zu 4-Zinsen, teilweise 5-Zinsen. Das hat sich jetzt eingependelt irgendwo bei 3,2 bis 4,5, irgendwie so die breite Range. So im Schnitt vielleicht 3,5 bis 4. Und Kaufinteressenten am Markt haben sich gewöhnt daran. Das ist in der Realität und verstehen auch zunehmend mehr, so wie ich es auch persönlich sehe, dass das gesunde Zinsen sind, mit denen man auch nachhaltig kalkulieren kann. Und dass man nicht mit 1, finanzieren muss, sondern auch durchaus mit 3,8 gute Deals machen kann. Deswegen, so Status Quo, denke ich, dass man jetzt wieder sehr gut verkaufen kann. Aber trotzdem, auch bei den Teilnehmern gerade, merke ich auch, dass man immer noch extrem gute Deals machen kann.
Aber auch einkaufen, das heißt, ne? Also nicht nur verkaufen, man kann auch jetzt gut einkaufen.
Ja. Genau, also viele Teilnehmer haben teilweise jetzt 3,4, 3,5% Finanzierung bei Eigentumswohnungen, die sie kaufen, zu Preisen, die sind auf jeden Fall 30% irgendwie gefallen im Vergleich, ne, von vor 2 Jahren.
Ja, genau.
Ja. Okay, was glaubt ihr? Ich habe letztens ein Video aufgenommen für YouTube und habe 2 Szenarien nebeneinander gestellt. Im Prinzip hängt alles davon ab, wohin die Inflation geht. Jetzt sagen alle schon, es ist eingepreist in den aktuellen Bauzinsen, dass die EZB jetzt mehrere Zinsschritte nach unten geht. Passiert das nicht, würden vielleicht sogar Bauzinsen wieder hochgehen, aber auf jeden Fall nicht weiter runtergehen. Das alles hängt an der Inflation. Da hat man gesehen, dass das Energiethema und Lieferkettenengpässe wahrscheinlich jetzt langsam durch ist. Jetzt fragt man sich, ob eine Lohnpreisspirale in Gang gesetzt wird, die dann die Inflation doch wieder steigen lässt. Dann würde wahrscheinlich die EZB auch ins Wanken und ins Zucken kommen und nicht so viele Zinsschritte runtergehen. Das wäre das eher für uns ungeliebtere Szenario wahrscheinlich. Ja. Was glaubt ihr, was passiert?
Ja, jetzt kommt die Glaskugel. Also es wirkt so, das ist natürlich völlig, völlig ins Unreine gesprochen, aber auf mich persönlich wirkt es so, als wenn jetzt eine gewisse Stabilität in den Markt eingekehrt ist, also angefangen bei der Inflation, das haben wir ja gesehen in den letzten 2 Jahren, dass die der maßgebliche Treiber gewesen sein zu sein scheint für die Zins- und damit auch die Preisentwicklung. Und wir jetzt das Gefühl haben, dass jetzt tatsächlich vielleicht sogar die Inflation sogar jetzt den gegenteiligen Effekt hat, nachdem sich die Zinsen stabilisiert haben und sogar den Effekt hat, den sie eigentlich haben sollte, auch auf Immobilienpreise. Ne? Weil eigentlich nach reiner Lehre bewirkt ja die Inflation eine Gesamtpreissteigerung. Aber aufgrund der Zinsen und des darin liegenden Hebels hat man bei den Immobilien erstmal den gegenteiligen Effekt gehabt. Aber das wird jetzt, denke ich, sich nach und nach oben entwickeln. Alleine schon deswegen, weil Mieten auch immer weiter steigen. Ne? Und damit dann wieder die Assetklasse Eigentumswohnung, aber auch die Kapitalanlage deutlich attraktiver wird und die Leute wieder bereit sein werden, mehr Geld zu investieren für Eigentum.
Ja, würde ich unterschreiben und eigentlich das, was du, Marco, gesagt hast, auch sehr abhängig davon sehen, wie die EZB jetzt weitermacht. Also die beiden Szenarien, die du skizziert hast, würde ich genauso sehen. Und ich glaube aber, dass durch die degressive AFA jetzt, durch diese Möglichkeit, dass zunehmend mehr im Markt ankommen wird, eben, dass diese erhöhte Abschreibung wirklich zu sehr sinnvollen steuerlichen Effekten führt im Neubaubereich. Ja. Deswegen kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das schon die Neubautätigkeit nochmal ankurbeln wird und das Projektentwickler, die in den letzten beiden Jahren die Tätigkeit deutlich zurückgefahren haben, zu Recht, so wie wir ja auch, aufgrund der Herausforderungen, die wir auch hatten, jetzt wieder aufnehmen und sich vielleicht an Projekte ranwagen, um wieder einen Neubau zu betreiben, weil eben Käufer am Markt kommen, die das auch als sinnvoll erachten für sich.
Ja. Denke ich auch. Neubau ist sehr attraktiv geworden als Assetklasse jetzt tatsächlich, ne, in den letzten, also vor allem dank der degressiven AFA.
Also kann gut sein, dass Stefan und ich übrigens jetzt auch ein Neubauprojekt angehen, weil wir gerne privatsteuerliche Verluste hätten. Um leichter an Geld zu kommen, was sich in Firmenstrukturen sammelt. Und da ist tatsächlich interessant, wie die Politik darauf Einfluss nehmen kann, dass das dann plötzlich vielleicht spannend wird. Also, es war mir eine große Freude, Ehre, mit euch zu sprechen. Wir müssen das echt regelmäßiger machen, glaube ich, hier im Podcast, weil wir so viel zu erzählen haben. Wir haben an der Oberfläche gekratzt, obwohl wir jetzt 1:20 hier unterwegs sind. Deswegen vielen Dank für eure Zeit. Wir werden es wiederholen. Bis bald.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Ja, danke auch von mir. Bis bald.
Ciao.